Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 25. August 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast von Trimark.de und der Zeitschrift Triathlon. Und etwas anders als angekündigt, letzte Woche sitzen wir hier in Stammbesetzung. Ich bin der Frank Wechsel und mir gegenüber sitzt Simon Müller. Hallo Simon.
Hallo Frank.
Ja, eigentlich hätte ich heute frei gehabt, aber es gibt ein paar Themen, über die ich doch gerne mit dir und euch da draußen sprechen würde. Ihr habt es alle mitbekommen, Nina Kraft ist gestorben letzte Woche oder schon vor neun Tagen. Ein Thema, was uns sicher beschäftigen wird in diesem Podcast, wo wir drüber reden müssen. Aber wir sind vorab verabredet, kommen also auf das aktuelle Triathlon-Geschehen zurück. Es hat jetzt keine Priorisierung, ist einfach ein zeitlicher Ablauf und wir schneiden das nachher nicht andersrum. Von daher sprechen wir gleich mit Justus Nieschlag. Der hat nämlich am Wochenende Triathlon gemacht und wird es auch nächste Woche wieder tun. Und so viel sei schon mal vorweggenommen. Es geht in dieser Episode auch ganz viel um aktiven Triathlon. Ich war am Wochenende im Einsatz, im Arbeitseinsatz bei einem Wettkampf. Am nächsten Wochenende steht das nächste große Ding an, was deutlich größer ist als das, wo ich war. Und
Ja, wir haben viele Themen heute und dafür nimmst du dir extra Zeit an deinem Geburtstag. Das ist Einsatz.
Ja.
Nee, aber viel passiert. Auch in den nächsten Wochen oder am nächsten Wochenende hast du gerade schon gesagt, übernächstes Wochenende sprechen wir alles durch. Da kommt tatsächlich ein bisschen noch mehr Bewegung rein. Und am vergangenen Wochenende war eben auch schon viel los. Einmal in Frankreich mit der Kurzdistanz. Wir kommen danach dazu und dann eben in der Super League bei einem nicht gewohnten Format bei den Arena Games in Rotterdam. Und da gab es einen, würde es mal ankündigen, als doch schon auf jeden Fall Überraschungssieger, nämlich Justus Nieschlag, und den versuchen wir mal zu erreichen.
Ja, mit dem sprechen wir gleich. Vorher haben wir noch den Präsenter dieser Episode. Dieser Podcast wird euch wieder präsentiert von Hannes Hawaii Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes mit seiner Truppe euer Experte für Triathlonreisen aller Art. Von November bis Mai werden Trainingslager für jedes Leistungslevel auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. Auch in diesen besonderen Zeiten ist das Team aus Experten und Guides für euch da. Mit neuem Hygienekonzept starten schon bald die Schwimmcamps im Playitas Resort auf Fuerteventura. Da wünschen wir allen, die sich dafür angemeldet haben, und den Veranstaltern und auch dem Resort viel Glück, viel Erfolg, auf das die Flüge gehen und so weiter. Es sieht momentan ja auf den Kanaren noch ganz gut aus. Andere Gebiete in Spanien sind ein bisschen schwieriger. Aber die Situation ist natürlich auch bei Hannes im Team bekannt. Darum gibt es jetzt neu im Programm auch Skitouren und Langlaufcamps im Winter. Wir sind auch im Gespräch über einige Dinge und weiß nicht, machst du Langlauf? Hast du es mal?
Ich habe es mal gemacht, aber es ist schon ewig her, genauso wie Abfahrtski. Würde ich gerne mal wieder machen, aber es ist ganz viele Jahre her. Kann ich noch. Ich glaube, die letzten drei Male, als ich es gemacht habe, war hier in der Skihalle, gar nicht so weit weg. In Bisping ist ja eine. Hat natürlich mit normalem Skifahren nicht so viel zu tun, aber ja, irgendwie war dann nie die Zeit wieder dafür da, mal einen richtigen Skiurlaub zu machen.
Ja, also wie gesagt, Hannes macht's möglich. Alle Infos dazu unter hannes-hawaii-tours.de. Wir stellen den Link auch in die Shownotes und lasst euch überraschen, was da an neuem und anderen Programm kommt. Die Truppe um Hannes und auch Christoph Fürliger, den zweiten Geschäftsführer, ist da sehr rührig und ja, wir sind sehr gespannt.
Ja, wenn ich mir meine Zeiten gerade im Wasser angucke, sollte ich mich vielleicht noch kurzfristig für Schwimmcamp anmelden, nicht für Skifahren. Aber gut, so geht es vielleicht auch noch dem einen oder anderen gerade.
Ja, ganz bestimmt. Ja, du hast es erwähnt, Justus Nieschlag ist unser Gesprächspartner in dieser Episode und den rufen wir jetzt einmal an.
Hallo, hier ist Justus.
Hallo Justus, hier sind Simon und...
Und Frank, hallo.
Grüß euch.
Ja, du hast ja quasi schon auf den Anruf gewartet, wenn du nach dem ersten Tuten abgenommen hast. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Es war fast so schnell wie letztes Wochenende. Grandiose Überleitung, oder?
Ja, perfekt.
Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist, glaube ich, wenn man so deine Gesichtsausdrücke nach dem Rennen gesehen hat und auch dein Post und so, auch sicherlich etwas, womit du nicht unbedingt gerechnet hättest. Wie geht's dir jetzt ein paar Tage später, nachdem du, ich glaube, über ein Jahr Rennpause auch mal wieder überhaupt Wettkampferfahrung gesammelt hast?
Ja, in der Tat, muss ich gestehen, hatte ich mich da nicht so auf der Liste für die Siegesanwärter. Und soweit geht es mir eigentlich erstaunlich gut. Es ist ja häufig so, wenn es ganz erfolgreich gelaufen ist, dass dann die Nach-Wehwehchen sozusagen nicht ganz so stark ausfallen. Aber war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis und war natürlich umso schöner, nach über einem Jahr so wieder ja quasi in die Saison oder ins Wettkampfgeschehen einzusteigen.
Ja, wir reden über die Arena Games der Super League Triathlon in Rotterdam. Ja, die Super League, wie alle anderen großen Veranstalter, hat natürlich auch Probleme, die Events umzusetzen in diesem Jahr, und die haben sich ein besonderes Format einfallen lassen. Wie lange im Vorfeld habt ihr davon erfahren, was da genau ablaufen soll?
Ich weiß gar nicht ganz genau, es waren auf jeden Fall schon einige Wochen vorher klar, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Wir hatten auch ein paar Meetings vorher, also nicht nur das normale Race Briefing quasi über Zoom, sondern auch vorher schon noch ein paar Meetings, wo wir das gemeinsam durchgegangen sind, wo alle Athleten nochmal Rückfragen stellen konnten oder ja, einfach, dass man zusammen nochmal dieses Konzept irgendwie überdenkt und versucht, nichts zu übersehen. Und dementsprechend war eigentlich schon relativ früh klar, wie es ungefähr ablaufen wird.
Was mich jetzt interessieren würde bei der spezifischen Vorbereitung, hatte das irgendwelche Auswirkungen darauf, wie du dich nicht nur auf die Intensitäten und die Wettkampfbelastung vorbereitet hast, sondern auch eben auf die Tatsache, dass es ein Rennen war, bei dem ihr letztendlich alle zusammen wart, aber irgendwie ja doch getrennt, weil geschwommen wurde zwar im Pool nebeneinander, aber dann gefahren auf stationären Rollentrainern und gelaufen auf dem Curved-Laufband, also diese ja kurvigen Laufbänder, die viele vielleicht kennen und wo auch einige wissen, dass es vielleicht noch einen Ticken schwieriger zu laufen als auf normalen Laufbändern, sag ich mal. Hatte das irgendwie in der Vorbereitung dann noch Auswirkungen, oder hast du einfach gesagt, du stellst dich auf die Intensität als solche ein und blendest das andere erstmal aus?
Ja, im Prinzip habe ich mich da jetzt nicht ganz fokussiert und speziell darauf vorbereitet. Klar, wir haben halt die Intensität irgendwie versucht ins Training reinzubringen. Das war gerade im Lauf nicht so ganz einfach, weil ich ja schon lange jetzt mit so Verletzungen noch im Laufen zu kämpfen habe. Aber im Schwimmen und Radfahren ging das ganz gut. Und ja, ansonsten war ich ja im Trainingslager mit dem João Silva, dem Portugiesen, in Portugal. Und wir hatten da halt jetzt auch nicht so die Möglichkeiten, uns noch spezifischer vorzubereiten. Aber ich bin ja in der ganzen Corona-Zeit das ein oder andere Swift-Rennen oder auch auf Rovi den Rhein-Neckar-Cup gefahren. Von daher hatte ich zumindest so diese Online-Race-Formate schon mal bestritten und wusste so ungefähr, was mich erwartet. Und ja, bin dann 2 Tage vor dem Rennen hier in Saarbrücken nochmal auf so ein Curved-Laufband gegangen. Da muss ich sagen, war ich relativ geschockt, weil das läuft sich doch sehr anders und es ist extrem anstrengend. Und ich habe gedacht, ich bin so langsam auf dem Ding. Ich bin danach erstmal noch 1 Kilometer auf dem normalen Laufband gelaufen, um erstmal zu checken, ob die Form so schlecht ist oder ob das tatsächlich am Laufband dann am Ende des Tages liegt.
Um das vielleicht einmal vorwegzunehmen, weil das war auch sehr, sehr auffällig, einmal was die Geschwindigkeiten insgesamt angeht. Ich meine, ihr seid pro Runde, es waren ja 3 Runden am Wochenende in verschiedener Abfolge der Einzeldisziplin, jeweils nur 1 Kilometer gelaufen. Und ich glaube, da war keiner dabei, der mal 1 Kilometer, wenn es auch virtuell war, unter 3 Minuten gelaufen ist. Lag ziemlich sicher an den Laufbändern, wie du es gerade schon gesagt hast. Meinst du, das hatte auch an sich, dass es ein anderes Laufverhalten ist, damit zu tun, dass letztendlich andere Ergebnisse dabei rausgekommen sind und auch reine Laufleistung, als man sonst gewohnt ist?
Ja, ich denke schon, also man muss ja sagen, also die haben externe Sensoren angebracht, auch noch an die Laufbänder, weil der Speed-Sensor von den Laufbändern selber ist scheinbar auch sehr ungenau und von Laufband zu Laufband unterschiedlich. Deswegen haben sie darauf eine externe Lösung ja, sich vorbereitet. Und das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Aber man muss halt sagen, auf diesen Laufbändern, da darf man sich jetzt nicht schocken lassen, wenn man da das erste Mal drauf geht. Man ist halt extrem, also die Anzeige sagt, man ist extrem langsam und das geht aber allen so am Ende des Tages. Es ist auch sehr anstrengend. Das ist jetzt dann nicht so, dass der Puls auch entsprechend tief ist, sondern der ist eigentlich so hoch, wie wenn man sonst schnell laufen würde. Aber ich glaube, das kam mir auch so ein bisschen entgegen, weil ich halt in diesen ganz hohen Bereichen jetzt noch gar nicht so laufen konnte. Und ja, das war dann halt so eine Pace, die wir da gelaufen sind. Das war eigentlich so für mich noch ganz gut handelbar.
Vielleicht, bevor wir einmal in die Rennen reingehen und du so ein bisschen erzählen kannst, wie das ganze Erlebnis für dich war, einmal noch einen Schritt zurück zu der Vorbereitung. Wir hatten ja auch immer mal wieder Kontakt in den vergangenen Wochen und Monaten, angefangen damit, dass wir eigentlich dich bei dem Versuch für eine Olympia-Quali 2020 begleiten wollten, haben uns darüber ausgetauscht, über deine Vorbereitung. Dann, als klar war, Olympische Spiele werden abgesagt, du warst auch noch mal im Podcast hier, hast du erzählt. Seitdem sind immer noch ein paar Monate vergangen. Wie hast du so die Situation für dich mit verändert, was Training angeht, was die Wahrnehmung der Umstände angeht, und dann letztendlich auch die neue Zielsetzung bei eben solchen Rennen wie in Rotterdam. Wie war so der Verlauf insgesamt für dich?
Ja, also das war ja am Anfang, hatte ich ja berichtet, relativ schwer für mich. Da habe ich mich tatsächlich sehr schwer getan, habe so ein bisschen in der Luft gestanden, aber dann zunehmend mich irgendwie mit dieser Situation arrangiert und ja, dann haben wir uns irgendwie neue Ziele gesetzt, bin dann halt das ein oder andere virtuelle Rennen gefahren auf dem Fahrrad. Und dann war auch irgendwann klar, dass, oder klar war es noch nicht, aber zumindest hat man dann angefangen zu planen, dass das WTS-Rennen in Hamburg stattfinden soll. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, okay, dann planen wir jetzt alles mal darauf hin, dass Hamburg dann sozusagen unser erstes Rennen werden wird. Klar kann man das so viel früher wahrscheinlich auch noch nicht genau absehen, ob das dann tatsächlich stattfinden wird, aber wir haben das jetzt erstmal als Marker genommen. Dann kam halt noch das Super League-Rennen dazu und so kam dann auch wieder ein bisschen mehr Struktur und ein Ziel, auf das man hinarbeiten konnte, dazu. Und ja, nach und nach wurden dann ja auch die Corona-Einschränkungen ein bisschen lockerer. Also nach, ich weiß gar nicht, ich glaube 6 oder 8 Wochen konnten wir dann auch wieder schwimmen hier in Saarbrücken. Und ja, ich meine, Radfahren, Laufen ging sowieso die ganze Zeit. Und es hat mich dann natürlich auch gefreut, dass ich dann auch wieder jetzt ins erste Trainingslager reisen konnte mit Joao. Das hatten wir auch schon, ja, irgendwann geplant, als man absehen konnte, dass das wohl wieder machbar werden wird. Und genau, das war dann eigentlich, hat dann ganz gut entwickelt.
Das heißt, du bist auch jemand, der sich eigentlich immer so über kurzfristige Ziele auch motivieren muss. Also so Rennen, die in kurzfristiger oder mittelfristiger Zeit absehbar sind. Und du könntest jetzt nicht einfach sagen, oder dir wäre schwer gefallen, in der Zeit zu sagen, nächstes Jahr ist vermutlich Olympia und selbst wenn nicht stattfindet, ist das das übergeordnete Ziel, auf das man jetzt schon irgendwie in irgendeiner Form hinarbeiten kann. Das ist dann vermutlich so weit weg, dass es mit der Motivation schon wieder fast irgendwann schwierig wird.
Ja, das ist dann tatsächlich ein sehr langer Horizont und ja, also ich versuche mal eher so in kleineren Schritten zu planen. Das fällt mir auf jeden Fall leichter und ja, jetzt findet ja noch ein bisschen was statt, deswegen ist das, glaube ich, ganz gut. Ich meine, die ganzen Listen sind eingefroren. Am Ende des Tages geht es da jetzt auch nicht um irgendwelche Punkte oder so. Aber es ist dennoch, denke ich, wichtig, einfach, dass man dieses Jahr schon noch das eine oder andere Rennen macht, weil das einfach eine ganz andere Härte ist, die man so im Training einfach nicht simulieren kann. Und von daher ist es auch, denke ich, wichtig in der Entwicklung und freue mich, dass es jetzt noch die eine oder andere Gelegenheit halt gibt.
Jetzt sagst du das eine oder andere Rennen. Wie siehst du das im Rückblick? Hast du am Wochenende ein Rennen gemacht oder drei?
Gute Frage. Also ich würde es mal als ein Rennen bezeichnen, weil wir hatten ja immer so 2 Minuten 50 oder vielleicht so um die 3 Minuten Pause, glaube ich. So ganz genau habe ich es immer nicht mitbekommen. Aber die gehen halt extrem schnell rum. Man ist damit beschäftigt, okay, welche Station muss ich jetzt wieder vorbereiten, die Wechselzone, und begibt sich dann quasi wieder zu dem Start, ja, mit der Disziplin, wo man dann anfängt, bereitet alles vor und dann guckt man und dann sind es auch nur noch 30 Sekunden. Dann fängt man schon wieder an zu beschleunigen und dann geht es eigentlich weiter. Also so viel Zeit war da dann doch nicht. Von daher hat sich das schon angefühlt wie ein Rennen am Stück.
Um es noch einmal einzuordnen, ihr habt drei Durchgänge gemacht, seid jeweils 200 Meter geschwommen, 4 Kilometer virtuell Rad gefahren, 1 Kilometer gelaufen in wechselnder Reihenfolge. Erster Durchgang normale Triathlon-Reihenfolge. Ich glaube, im zweiten Durchgang wurde mit dem Radfahren gestartet.
Genau.
Dann schwimmen, dann laufen und im dritten Durchgang mit Laufen gestartet und mit Radfahren aufgehört auf jeden Fall.
genau.
Wie für dich war es ja auch letztendlich, es war mal anders geplant, aber auch das erste Super League-Rennen unter nochmal jetzt anderen und ungewöhnlichen Umständen. Hat das irgendeine Rolle gespielt, jetzt nicht nur was die Bedingungen angeht mit Rolle und Laufbahn, sondern einfach dieses Durchwechseln der verschiedenen Disziplinen bei hoher Intensität?
Ja, also hatte ich so auch noch nie gemacht. War mal was Neues auf jeden Fall, war spannend. Und ich muss sagen, ich hatte vor der letzten Stage am meisten Sorge, wo es mit dem Laufen losging, weil es ja auch so getaktet war oder so getimed war, dass wir beim Radfahren, also beim virtuellen Radfahren, auch Windschatten hatten. Also auf Swift hat man ja auch normal Windschatten, gibt ja auch andere Plattformen, wo das nicht der Fall ist. Aber man hat für dieses Event, glaube ich, den Windschattenfaktor auf Swift nochmal erhöht, sodass das, oder man hat versucht, es darüber sozusagen noch realistischer zu machen, wie als wenn man es draußen machen würde. Und oder vielleicht auch taktischer und spannender. Und dementsprechend muss man dann halt schon irgendwie zusehen, dass man beim Radfahren irgendwie eine Gruppe hat, weil wenn man da alleine hinterher gefahren wäre, wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Und ja, ansonsten von diesen wechselnden Disziplinen oder die wechselnde Reihenfolge war mir auch durch andere Wettkämpfe schon bewusst, dass es immer extrem hart ist zu schwimmen, nachdem man schon sich im Laufen oder Radfahren schön vorbelastet hat. Kennt man vielleicht von der olympischen Distanz, wenn man zwei Runden schwimmen muss und immer kurz über irgendeinen kleinen Sandabschnitt oder irgendwo einmal rausläuft um irgendeinen Baum rum und wieder rein, dann fühlen sich die ersten 100 Meter nicht besonders schön an. Und da hatte ich mich auch schon darauf vorbereitet, dass das so der Fall ist. Aber geht halt allen so, ne? Also ich denke, ich bin damit ganz gut klargekommen und war eine Erfahrung wert.
Ja, es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam zuzuschauen. Die Übertragung war ja auch wirklich sehr, sehr gut und sehr professionell. Ich glaube, ihr habt so für jeden der drei Durchgänge jeweils gut 10 Minuten gebraucht, 10, 11, 12 Minuten. Wie war das so für dich bei den Rennen? Ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn man gerade dabei ist, überhaupt zu sehen, wo man so steht. Also natürlich hat man dann irgendwann virtuell die Leiste da rechts stehen auf Swift, wo man das sehen kann, aber nimmt man das in dem Moment überhaupt wahr oder ist das viel zu kurz, um sich an irgendwas zu orientieren und es einfach so erstmal all out und dann gucken, für was es gereicht hat?
Nee, also man konnte sich schon ziemlich gut orientieren, fand ich. Also man hatte halt beim Radfahren und beim Laufen jeweils so ein Tablet mit dem normalen Swift-Display quasi vor sich und entsprechend konnte man da so an der Seite sehen, wie viel Vorsprung, Rückstand, wie auch immer man so hat. Und ja, im Schwimmen kann man ja selber rüber linsen auf die andere Bahn, wo sind denn die anderen gerade. Und von daher konnte man das in dem Moment schon ganz gut einschätzen, wo man sich jetzt gerade im Moment so aufhält. Einzig war dann schwierig, die Übersicht zu behalten, wie das jetzt mit dem Gesamtranking so aussieht. Also ich wusste im ersten Durchgang, wusste ich glaube ich gar nicht, dass ich da Vierter geworden bin. Ich wusste nur, es war irgendwo so Mittelfeld. Gut, beim zweiten Durchgang habe ich schon gecheckt, dass ich den gewonnen habe. Und nach dem dritten Durchgang, das war ja mit dem Fahrradsprint, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Ich habe später viel gehört, dass es quasi im Livestream relativ schnell klar war, wie das Rennen dann am Ende ausgegangen ist, aber vor Ort war das halt nicht klar. Also klar,
das hat man dir und euch auch angesehen. Ja. Also die Gesichter dafür, dass wir schon alle als Zuschauer wussten, wer gewonnen hat, waren da sehr, sehr ratlos.
Ja, das war in der Tat so. Also das Kamerateam stand zwar bei mir und sie hatte auf dem Ohr dann irgendwie so einen Knopf und sagte dann so, ja doch, ich glaube, du hast gewonnen, aber irgendwie ist noch nicht bestätigt. Und dann haben sie nochmal hin und her gefunkt, so, wie sieht's denn jetzt aus? Und das hat dann schon eine ganze Weile gedauert, bis sie dann tatsächlich das offizielle Ergebnis eingespielt haben und man dann wusste, wie es ausgegangen ist. Und ja, ich konnte es eigentlich nicht glauben in dem Moment.
Ja, also für jeden der Starter gab es quasi eine Punktzahl zugeordnet. Der Sieger hat immer 10 bekommen, der zweite 9 und so weiter, immer runter für jeden der drei Durchgänge. Du hast letztendlich mit 24 Punkten gewonnen. War das dann auch nach dem zweiten Rennen, nachdem du hast den zweiten Durchgang für dich entschieden. War dir dann auch erst klar, dass es eigentlich so für die Gesamtwertung, sei es Podium oder Sieg, eine realistische Chance gibt, wenn du sagst, das ist dir jetzt auch zwischendurch relativ schwer gefallen, da den Überblick zu behalten?
Muss ich sagen, hatte ich auch da nicht so richtig auf dem Schirm nach dem zweiten Durchgang. Es war eher so, ich habe mir dann gesagt, okay, wenn du jetzt im dritten Durchgang nicht komplett explodierst, den musst du noch einigermaßen durchkriegen, dann wird das ein solides Ergebnis, mit dem du zufrieden sein kannst. Aber ich hatte da überhaupt nicht Richtung Podium spekuliert irgendwie. Und dementsprechend war es halt dann auch einfach sehr überraschend, dass es dann gereicht hat, ja.
Ja, so quasi ein doppelter Überraschungssieg.
Ja.
Zwei Sachen, die ich mir noch von der Übertragung, die ich dann gesehen habe, vorgemerkt habe, jetzt um dich selbst konkret mal fragen zu können, ist, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe. Von der Kameraperspektive kann man ja nicht alles gleichzeitig im Überblick behalten, aber war es tatsächlich so, dass ihr im ersten Durchgang beim Laufen alle gewechselt habt in die Laufschuhe, außer Jonas Schomburg, der dann barfuß gelaufen ist, den Durchgang auch gewonnen hat, weil er eben auch beim Wechseln ein paar wertvolle Sekunden gespart hat und dann im zweiten Durchgang auch dazu gewechselt seid? Also ich habe gesehen, du bist dann auch barfuß gelaufen. Ich weiß aber nicht, in wie vielen Durchgängen und in welchem und ob das eine Reaktion von dir war oder ob du das vorher so geplant hattest. Das war auf jeden Fall ein richtig überraschender Move. Und ja, war da noch irgendwie sehr witzig zu sehen, dass auf einmal später da mehrere Leute sich dazu entschieden haben, die Schuhe einfach stehen zu lassen.
Ja, also es war so, dass Jonas tatsächlich, glaube ich, in allen Durchgängen keine Laufschuhe angezogen hat. Also der ist immer barfuß gelaufen. Hatten wir vorher auch gefragt, ob das möglich ist und auf dem Laufband getestet. Und ja, ich hatte mir, vielleicht hätte man im ersten tatsächlich auch ohne Schuhe laufen können. Ich hatte mir das aber schon für den zweiten Durchgang überlegt, weil der zweite Durchgang ist ja mit dem Radfahren gestartet und da konnte man davon ausgehen, dass die Gruppe einfach zusammenbleibt, dass das so ein bisschen taktischer auf dem Fahrrad wird und entsprechend alle gleichzeitig zum Laufen gehen. Und dann wusste ich, du musst auf jeden Fall extrem schnell wechseln, dass du vielleicht ein bisschen vor den anderen losläufst, so einen kleinen Puffer hast, bis die das dann zugelaufen haben. Dann laufen die vielleicht noch so ein paar Sekündchen weg, aber dann kannst du hinten mit einem guten Schwimmen dich ziemlich gut platzieren. Und deswegen hatte ich mich dann schon vorher dazu entschieden, eigentlich im zweiten Durchgang die Schuhe wegzulassen. Und im letzten Durchgang bin ich dann wieder mit Schuhen gelaufen, einfach weil da ging es ja mit dem Laufen los. Sprich, man hatte die Schuhe schon an und musste sie nachher nur noch ausziehen. Und ja, das ist Schuhe ausziehen, das kostet eine Sekunde. Da habe ich mir gedacht, das gönnst du dir.
Hat ja am Ende gereicht. Aber hast du dich im Rennen vielleicht sogar so ein bisschen geärgert, als du gesehen hast, dass Jonas wahrscheinlich unter anderem durch die Entscheidung im ersten Durchgang den gewonnen hat? Dass du es nicht gemacht hast dann?
Ja, in dem Moment habe ich es nicht so wahrgenommen. Also ich habe es über die Moderation in der Halle habe ich gehört, dass Jonas ohne Schuhe gelaufen ist. Ich müsste mir jetzt vielleicht nochmal im Nachhinein alles genau angucken. Aber es war sicher mit Sicherheit taktisch clever da auch ohne Schuhe zu laufen. Also die Wechsel sind halt schon auch entscheidend und ja, wenn man halt Schuhe anzieht und nachher Schuhe wieder ausziehen muss, das sind halt schon ein paar Sekunden, ja, die man quasi sich sparen kann, ne?
Du hast erwähnt, hinterher anschauen. 41.000 Leute haben den Stream auf YouTube gesehen inzwischen. Wir stellen ihn natürlich auch in die Shownotes, dass alle, die das nochmal miterleben wollen, das auch auf YouTube können.
Ja. Die zweite Sache, die mir noch aufgefallen ist, beziehungsweise wo mich echt mal interessieren würde, wie das vor Ort im Rennen sich für dich angefühlt hat und die Wahrnehmung bei dir war, ist, wir als Zuschauer haben natürlich gesehen, auch neben dem Swift Stream eure beiden Gesichter schmerzverzerrt von Jonas und von dir, weil es am Ende in der dritten Runde klar war, dass der Zweikampf, den ihr hattet, um Platz 3 im letzten Durchgang, vorneweg war klar, da kommt ihr nicht mehr ran. Nach hinten war eigentlich eine Gruppe und es war mehr oder weniger klar, wer von euch jetzt diesen Endsprint virtuell auf Swift um Platz 3 gewinnt, der gewinnt die Gesamtwertung. Jetzt frage ich mich einmal, war dir das in dem Moment wahrscheinlich gar nicht so bewusst, wenn du gerade eben gesagt hast, es war schwer für dich, den Überblick zu behalten. Und dann war das ja halt wirklich für die Zuschauer ein richtiger Krimi oder beziehungsweise für Jonas eine echte Tragödie, weil ihr dann halt einfach nicht zusammengeblieben seid, sondern wie es auf Swift dann manchmal ist, mit eigenen Gesetzen die Gruppe von hinten aufgeschlossen ist und dann war der Endsprint eben nicht nur zwischen euch beiden, sondern zwischen den anderen mit. Und ich glaube, Jonas ist am Ende in der Einzelwertung ist er sogar Zehnter geworden. Auf jeden Fall wurde ganz weit durchgereicht und du hast dich eben weiter vorne positioniert und das war letztendlich der Grund dafür, warum du Orden auch mit deutlichem Vorsprung dann 4 Punkten mehr gewonnen hast. Wie war das für dich in dem Moment? Du wusstest ja, du bist mit Jonas erstmal allein unterwegs und es wird auf dem Endsprint hinauslaufen und hast du irgendwann dann gemerkt, dass die Leute euch noch bekommen und dass so ein bisschen das ganze Rennszenario in dem Moment ändert?
Also ich wusste es in dem Moment eigentlich nicht, dass das so auf diesen Zweikampf hinausläuft. Ich hatte auch so ein bisschen in dem Durchgang so die Orientierung verloren. Ich bin relativ spät, glaube ich, auch vom Laufband gegangen, bin dann aber ziemlich gut geschwommen und habe die ganze Zeit nur gedacht, so hoffentlich hast du gleich eine Gruppe, wenn du aufs Rad springst, und habe dann aber gesehen, dass ich ganz gut gewechselt hatte und vorne war, glaube ich, der Gomez unterwegs. Ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Ja, aber ich war auf jeden Fall in der Zweiergruppe mit Jonas dahinter und in dem Moment war mir das noch gar nicht so bewusst und es war jetzt nicht abgesprochen oder so, aber ich glaube, wir haben schon ganz gut zusammengearbeitet, könnte auch an diesem Windschattenfaktor da gelegen haben. Auf jeden Fall haben wir uns immer so ständig gewechselt. Das ist natürlich ja unter realen Bedingungen alles ein bisschen einfacher als auf so einer virtuellen Plattform. Aber ich habe halt gesehen, dass die Lücke nach vorne auch ein Ticken größer geworden ist dann zwischendurch und von hinten entsprechend ein bisschen kleiner geworden ist. Und dann hatten sie uns irgendwann gecasht und ja, dann wusste ich, dass okay, das wird jetzt hier halt nochmal ein richtig schöner Endspurt. Und ja, vielleicht kam mir da so ein bisschen auch die Erfahrung von den letzten Rennen, die ich da gefahren bin, so ein bisschen zugute. Ja, habe dann erstmal versucht, einfach im Mainpack drin zu bleiben und entsprechend den Sprintern vorzubereiten. Und ja, hat bei mir ganz gut geklappt. Für Jonas tat es mir wirklich leid, weil er ist halt im Sprint dann tatsächlich in dem Durchgang letzter geworden. Und wäre er nur einen Platz weiter vorne gewesen, dann hätte er, glaube ich, auch noch auf dem Podium gestanden, weil die waren ja alle punktgleich.
Ja, genau.
Von daher war das tatsächlich extrem, extrem bitter,
ja. Ja, punktgleich mit Jonathan Brownlee, der Vierter geworden ist, und Javier Gomez, der Dritter geworden ist, alle mit 20 Punkten. Ich glaube, entschieden wurde dann am Ende nach der Gesamtzeit und Addition der 3 Durchgänge.
Nee, also es stand auch im Guide so drin, dass bei Gleichstand entscheidet die letzte Stage quasi. Also
so,
die Reihenfolge von dem Einlauf in der letzten Stage, ja.
Ah, ich dachte, weil Gomez so weit vorn war beim letzten Durchgang, dass der Zeitbonus, den er rausgefahren hat, so groß war, dass die Zeitdifferenz so groß war. Aber gut, das hatte ich nicht gesehen. Alles klar, dann die Frage kam nämlich auch, dass Leute nicht verstanden hatten jetzt letztendlich, warum nur Fünfter, obwohl Punkt gleich ist. Gut, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Wie war das dann für dich so insgesamt zur Einordnung nach dem Event? Du musstest das ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen verdauen und hast gerade auch selbst gesagt, das sind alles andere Umstände, sowohl von der Renntaktik als auch von der Fitness, was Laufband und so weiter angeht und die Dynamik des Rennens. Was kannst du für deine eigene Form und für den Vergleich zur Konkurrenz jetzt letztendlich daraus mitnehmen?
Ja, also ich muss sagen, es war erstaunlich positiv jetzt erstmal so für mich, weil ich, wie gesagt, jetzt das nicht so, meine Fitness vielleicht nicht so eingeschätzt hätte, beziehungsweise so im Schwimmen und Radfahren wusste ich, dass die Form ganz gut ist, weil ich da auch gut und normal trainieren konnte. Und im Laufen, da hatte ich halt vorweg halt schon ein bisschen Sorge vor, wie ich das wohl so überleben werde. Und gerade nachdem ich dann auch das Laufband selber nochmal getestet hatte, habe ich gedacht so, uiuiui, das wird eine richtig harte Nuss. Aber das hat mich eigentlich am meisten positiv überrascht und es hat auch alles gehalten jetzt. Und ja, ich sag mal, bis Hamburg sind es noch 2 Wochen. Ich werde noch weiterhin ohne Curve-Laufband ein bisschen am Speed arbeiten müssen. aber wie gesagt, wir haben ja jetzt noch gute 1,5 Wochen und dann muss man mal gucken, wie das in Hamburg unter realen Bedingungen klappt.
aus der Arena in den Stadtpark. Hamburg steht vor der Tür nächste Woche.
Ja.
So sieht's aus.
Ein großes Wiedersehen.
Ja, also immerhin schön, dass es ausgerechnet in Hamburg geklappt hat. Also auch gerade was Übertragung und so angeht, steht natürlich auch Deutschland als Triathlon-Nation irgendwie gut zu Gesicht, dass dann hier das erste richtig große oder einzige auch WTS-Rennen dann erstmal stattfindet. Justus, wie ist für dich die Einschätzung, was dann der Transfer zu den realen Leistungen angeht, was du dir vornimmst für Hamburg? Irgendwelche konkreten Sachen oder versuchst du einfach erstmal da mitzuschwimmen und zu gucken, wie es dann wieder ist, nach so langer Zeit auch ein reales Rennen überhaupt mal wieder zu machen? Weil bevor die Saison losgegangen ist, warst du ja auch noch mit Verletzungssorgen geplagt und bei dir ist es ja noch ein Ticken länger her als bei allen anderen sowieso schon in dieser Zeit.
Ja, richtig. Also ich meine, das war jetzt erstmal ein guter Einstieg, wieder Rennen zu machen und mal zu testen, wie der Körper so drauf reagiert, auf die ganz hohen Intensitäten. Und ja, das lief erstaunlich gut. Dennoch ja, würde ich mir für Hamburg jetzt erstmal keine hohen Ziele setzen oder gehe das entspannt an, eigentlich wie jetzt bei der Super League auch. Ich bin mir meiner Stärke so im Schwimmen und Radfahren bewusst und ja, versuche da einfach gut zu performen und dann wird es ähnlich werden, wie es jetzt in Rotterdam war, dass ich gespannt bin, wie jetzt das Laufen dann tatsächlich unter realen Bedingungen funktioniert. Ja, auf dem Laufband durfte ich es jetzt ja schon mal testen und ich denke, da wird aber noch ein Unterschied sein, halt einfach zum realen Laufen und ja, das kann ich bisher noch nicht einschätzen. Ich denke, nach Hamburg werden wir es wissen.
Rotterdam waren 3 Rennen mit ganz kurzen Pausen. In Hamburg sind es ja immerhin 2 mit einem Tag Pause. Was hat für euch da Priorität? Das WTS-Rennen am Samstag oder das Team-WM-Rennen am Sonntag?
Also es ist ja erstmal so, dass wir können da gar keine richtige Priorität setzen, weil die Mannschaft ja noch gar nicht aufgestellt ist. Und die Mannschaft, also voraussichtlich sollen Jonas und Laura, die ja schon für Olympia qualifiziert sind, auch starten, sofern sie denn das Einzelne gut verkraften und sich in der Lage fühlen. Das ist ja immer Grundvoraussetzung. Und ansonsten werden die verbleibenden Plätze über die Ergebnisse vom Einzelrennen dann besetzt. Also entsprechend wird jeder im Einzelrennen erstmal alles geben, Vollgas geben und dann muss man danach halt gucken, wer ja, einsatzbereit ist für das Team Relay und entsprechend ja, geht es dann am Tag 2 wieder ordentlich zur Sache. Also da kann man dann nicht am Samstag taktisch sich zurückhalten, um dann am zweiten Tag nochmal richtig einen rauszuhauen, sondern da wird am Samstag schon alles rausgeblasen und dann muss man auch gucken, was im Tank drin ist fürs Team Relay.
Ja, und das Startfeld ist ja wirklich gigantisch. Also da fehlen ja kaum große Namen. Da sind ja eigentlich alle da. Also vermutlich wird sich da auch keiner irgendwie zurückhalten, weil wenn es im Zweifelsfall die letzte Chance erstmal für diese Saison ist, ein Rennen mit derartiger Besetzung zu machen, dann macht es auch keinen Sinn, sich in irgendeiner Form zu schonen.
Genau, ja.
Hattest du denn die Gelegenheit in den letzten Wochen oder Monaten in verschiedenen Trainingseinheiten, vielleicht auch mit einer Gruppe in irgendeiner Form, einen normalen Renncharakter mal zu simulieren, sei es in einem gemeinsamen Koppeltraining oder sowas oder in einem internen Rennen? Gab es da irgendwas, was vielleicht so ein bisschen Wettkampfcharakter hat aufleben lassen?
Ja, also ich war ja, bevor ich in Portugal im Trainingslager war, war ich ja noch in Chiembaum und habe mir da die Olympiastrecke schon mal für nächstes Jahr angeguckt, also für das Quali-Event und war da mit dem Nachwuchskader der DTU unterwegs und da haben wir so eine Form von Wettkampf gemacht mit dem Einzelzeitfahren und am Nachmittag quasi dann Jagdstart, Swim and Run sozusagen. Und das war eigentlich so die erste bisschen wettkampfspezifische Einheit, die ich so absolviert habe. Da ging es aber im Laufen noch nicht gut. Das waren gerade so die ersten Laufeinheiten, wo ich mal wieder schnell laufen konnte. Genau, und ansonsten in Portugal habe ich mit dem Joao das ein oder andere Koppeltraining gemacht und in Vorbereitung auf Rotterdam jetzt auch quasi eine Schwimm-Rad-Koppeleinheit und ja, da ist halt zu zweit ist jetzt nicht so die Riesengruppe, aber so ein bisschen Wettkampffeeling kommt dann ja trotzdem auf.
Ihr wart ja nicht die Einzigen, die jetzt schon Wettkampffeeling auch unter Rennbedingungen, wenn auch halb virtuell getestet haben. Es gab ja auch einen Grand Prix in Frankreich. Wie weit hast du da die Ergebnisse schon durchanalysiert? Simon hat es getan.
Ja, also das es waren ja sogar einige da, die erst in Frankreich gestartet sind und dann in Rotterdam waren.
Und
Von
nach Hamburg
daher,
kommen, und nach Hamburg kommen anschließend.
ja, konnte man da schon mal so ein bisschen gucken, was da so abging. Ich habe es jetzt noch nicht bis ins Detail, weil das letzte Mal, als ich geguckt habe, war noch gar keine Ergebnisliste draußen. Aber ja, die Top Ten und so die Namen, die einen interessiert haben, das hat man dann schon rausgekriegt und konnte mal ein bisschen gucken. Und es gab ja auch schon die österreichischen Meisterschaften, wurden ja auch schon im Time Trial sozusagen ausgetragen. Also da war ja auch schon ein reales Rennen, wo man mal gucken konnte, wo die Norweger zum Beispiel dann auch am Start waren und das genutzt haben. Also ja, das ein oder andere reale Rennen gab es ja schon. Viele haben die Gelegenheit irgendwie genutzt und ja, in Hamburg kommen dann mal alle zusammen.
Ja, abschließende Frage, bevor wir uns dann in 2 Wochen hier in Hamburg auch vor Ort sehen werden. Du sagst, 1,5 Wochen hast du noch Zeit, um so ein bisschen Feinschliff zu betreiben. Was ist so ein relativ kleiner Zeitraum letztendlich wert für ein Sprintdistanzrennen? Also was kann man jetzt wirklich noch verbessern oder woran wird jetzt noch gearbeitet?
Ja, also jetzt die ersten 2 Tage inklusive heute ist noch ein bisschen Erholung angesagt und dann geht's ab morgen eigentlich wieder, geht's ab morgen mit der Vorbereitung für Hamburg los. Wir haben jetzt so ein bisschen im Radfahren reduziert, um einfach die Qualität im Laufen nochmal ja, hochzuschieben, dass ich das auf jeden Fall gut absolvieren kann und da nochmal ein bisschen den Speed kriege. Und ich denke, da sind halt diese 1,5 Wochen schon nochmal gut genutzt und investiert. Und ja, da haben wir auf jeden Fall den Fokus jetzt drauf gelegt.
Das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Wir werden uns das hier live vor Ort anschauen und ja, sehen uns dann in 2 Wochen. Wünschen dir erstmal noch weiterhin gute Erholung, eine gute letzte Vorbereitung und dann sind wir sehr gespannt, wofür es dann im realen Leben mal wieder reicht, wenn ja das erste WTS-Rennen wieder stattfindet mit derartigem Startfeld und ja, sind gespannt. Vielen Dank, dass du Zeit
Ja.
hattest und ja, dann schon wieder bis recht bald.
Ja, alles Gute, bis
Ja.
nächste Woche.
Vielen Dank und bis bald. Ciao.
Ciao.
Ja, Wettkampf, Race-Feeling. Ja, ich war am Wochenende bei einem Triathlon, der ja nun vom Leistungslevel und Bekanntheitsgrad ganz woanders liegt als das Rennen in Rotterdam und auch in Hamburg nächste Woche. Ich war in Wanderup, das kennen die wenigsten. Das ist bei Flensburg eine der nördlichsten Veranstaltungen in Deutschland sicher. Ich glaube, der Ostseemann ist auch noch ein bisschen nördlicher, also südlich von Flensburg an einer Kiesgrube, die sonst für den öffentlichen Badeverkehr gesperrt ist, gab es einen Triathlon. Letztendlich 3 Triathlons, einen Sprint-Triathlon, einen Jedermann-Triathlon und ein Kinderrennen. 350 Teilnehmer insgesamt waren gemeldet. Ich habe gehört, dass einige abgesagt haben, weil es in Strömen geschüttet hat. Ja, also mein Ziel war jetzt da nicht unbedingt eine große leistungssportliche Berichterstattung. Es gab sicher gute Leistungen. Bei den Männern hat Silas Schmidt gewonnen, ein Kaderathlet aus Bayern, der auf der Durchreise war in den Urlaub nach Sylt. Und bei den Frauen hat Lena Miller gewonnen. Aber mir ging es da eher darum, mal zu gucken, wie funktioniert Triathlon unter Corona-Bedingungen. Und hat man gesehen, es kann funktionieren. Es ist natürlich eine sehr kleine Veranstaltung, die auch nur begrenzt Zuschauer anzieht. Und was ich so gesehen habe, ist, dass tatsächlich die Zuschauer das A und O sind, wie die sich verhalten, ob so eine Veranstaltung unter Hygienebedingungen wirklich formal sauber ablaufen kann. Das war jetzt eine Veranstaltung, die war nicht groß von den Zuschauern. Ich habe aber gesehen, wenn das jetzt viel, viel mehr Zuschauer wären, wie es bei großen Ironman-Rennen zum Beispiel der Fall wäre, dann würde es sicher zu Problemen kommen. Und von daher halte ich das, was momentan abläuft, eigentlich für recht sinnvoll, kleine Veranstaltungen auch als Test für größere Dinge durchzuführen und auszuprobieren. Und da kann man auch eher mal einhaken. Man wird keine großen Zuschauermassen in Hamburg bewegen können, aber bei einer Kiesgrube in Wanderup geht das. Das Ganze will ich auch nicht zu sehr vertiefen hier, denn es gibt dazu eine multimediale Berichterstattung, Triathlon unter Corona-Bedingungen, die wahrscheinlich an diesem Mittwoch online geht. Und ja. Da freut euch auf die Eindrücke.
Ich muss gerade gucken, dass ich nicht meinen eigenen Faden gerade verliere, weil ihr habt ja letzte Woche mit Anna Haug gesprochen und die ist ja auch
Ja.
noch in Rotterdam gestartet. Das
Ja.
wollen wir nicht komplett unterschlagen,
Genau.
aber um da einmal bei deinem Punkt einzuhaken, weil du ja am letzten Wochenende auch unterwegs warst. Ich bin sehr gespannt, wie das mit den ganzen Zuschauern auch abseits vom Triathlon bei Ausdauersport-Events jetzt ab nächsten Samstag läuft, wenn die Tour losgeht. Weil ich denke mir halt, selbst wenn etwas in der Stadt ausgetragen wird, könnte man durch Zäune und Sicherheitspersonal und so weiter das noch irgendwie regulieren, dass es einfach großflächige Räume gibt, die nicht zugänglich sind, eben deshalb auch nicht direkt an der Strecke und deshalb Zuschauer da auch gar nicht hingehen, weil sie nicht nah dran sind, weil sie nicht so gut sehen und dann auch die Lust da verlieren und auch gar nicht kommen. Schwieriger stelle ich mir das vor, wenn das hunderte und tausende Kilometer durch ein ganzes Land und auch darüber hinaus geht, wo Leute dann quasi nicht irgendwo hinfahren müssen, sondern ein Stück weit einfach nur vor die Haustür gehen und dann Seite an Seite an der Straße stehen, mal davon abgesehen, dass natürlich an den großen Anstiegen von der Tour dann teilweise bis zu 1 Million Leute stehen. Das wird wahrscheinlich dann dieses Jahr nicht der Fall sein, aber ich frage mich einfach, weil das ist eben eine ganz andere Liga und das ist auch eine ganz andere Aufgabe für die Organisatoren, sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Und ich habe mal geguckt, was für Infos es da mittlerweile zu gibt, habe tatsächlich nicht so richtig viel gefunden, bin deshalb sehr gespannt einfach, wie das in der Praxis läuft und letztendlich dann umgesetzt wird und was daraus wird. Aber das ist, glaube ich, nochmal was deutlich Schwierigeres als bei einem überschaubaren, an einem Tag stattfindenden Event, wo man weiß, wo es stattfindet.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch unsere Aufgabe als Medien, das Ganze zu beobachten. Und da muss ich jetzt leider mal sagen, da haben wir ein Medienbriefing einer Veranstaltung bekommen, was wir so nicht unterschreiben können. Da heißt es nämlich, wir wollen jetzt hier nicht jemanden direkt anschwärzen, aber in dem Medienbriefing heißt es, wichtiger Hinweis, in Zeiten von Corona bitten wir euch, mit großer Sorgfalt Bilder zu prüfen, bevor sie veröffentlicht werden. Im Besonderen sollten folgende Bilder, sofern sie entstehen, nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Athleten, die sich umarmen, Athleten, die die Maskenpflicht missachten, Zuschauer, die sich mit Athleten vermischen oder große Menschenansammlungen ohne Einhaltung der Abstandsregelungen. Wo ich ganz klar sagen muss, das kann nicht unsere Aufgabe als Medien sein, dass man das nicht sieht. Es ist Aufgabe des Veranstalters an alle,
dass solche Bilder nicht entstehen können.
Zu appellieren und dafür zu sorgen und Maßnahmen zu treffen, dass solche Bilder einfach nicht entstehen können.
Ja,
aber
klar.
Diese Form von präventiver Zensur, die ist gerade in Zeiten wie heutigen sehr gefährlich. Ja, ich habe die letzten Tage da oft auf Facebook irgendwo gegen den Begriff Schmierfink oder Mainstream-Medien, was letztendlich die, ich sag mal, westdeutsche Bezeichnung von Lügenpresse ist, angehen müssen. Wir als Medium sind unabhängig, ja, und wir sind irgendwo der Wahrheit und der Chronistenpflicht verpflichtet.
Also sehe ich ganz genauso, wenn wir eine Berichterstattung machen über eine Veranstaltung, bei der es sorgfältig geplant wird, aber am Renntag aus irgendeinem Grund scheitert, dann sprechen wir hier da ja auch in der Form drüber oder schreiben darüber oder berichten darüber.
Ja.
Und im Zweifelsfall, selbst wenn das der Sache schaden sollte, in der Form, dass es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Form dann sowieso Konsequenzen gibt, weil erstmal ist ja wichtig, und vorher wird ja auch geprüft, ob es überhaupt ein Konzept gibt, ob sich da Gedanken gemacht werden, sonst wird es ja gar nicht genehmigt.
Ja.
Also das steht ja erstmal außer Frage, das heißt, da kann man sich auch sicher sein. Aber dann kann sowas ja auch dazu führen, weil niemand weiß ja auch gerade, wie lange wir mit dieser aktuellen Situation noch zu tun haben, dass man es beim nächsten Mal oder das andere es auch besser machen. Also Gedanken machen und Konzepte entwerfen ist ja gut, aber in der Praxis sieht es halt manchmal auch anders aus. Das haben wir ja auch schon erlebt in den vergangenen Wochen. Aber dann ist es eben wahrscheinlich nicht die beste Lösung, das tot zu schweigen und andere machen im schlimmsten Fall den gleichen Fehler nochmal, sondern eben auch drüber zu sprechen, nicht in dem Sinne, um jemanden anzuschuldigen oder so, sondern einfach, um dann eine gemeinsame Lösung auch zu finden, wie man es besser machen kann.
Absolut.
Weil
absolut,
die Situation ist komplett neu und jeder kann da von dem anderen lernen. Und deswegen finde ich auch gerade das, was du gesagt hast, die Art und Weise dann zu sagen, wenn uns das nicht gelingen sollte, was ja irgendwie auch, also vielleicht ist es auch so ein bisschen die Angst davor, dass man halt dann selbst als derjenige dasteht, der das missachtet, wobei man ja keinen Einfluss darauf hat. Also man kann ja nur alle darauf hinweisen, man kann briefen, aber wie sich die Athleten letztendlich verhalten, auch am Renntag oder die Zuschauer, das ist der individuellen Person überlassen. Da muss man sich darauf verlassen können, dass jeder verantwortungsvoll genug ist, das umzusetzen, was die Veranstalter irgendwie vorher entworfen haben. Aber klar, irgendwie mit dem Hinweis, das ist letztendlich nicht nur nicht okay, sondern damit ist auch niemandem geholfen.
Nein. Also, wie gesagt, das funktioniert so nicht, ja. Also wir können nicht die bunte heile Welt des Triathlons verkaufen, wenn es auch andere Dinge geben würde. Wir werden das natürlich genau beobachten. Das habe ich, wie gesagt, jetzt auch am Wochenende in Wanderup getan. Und das werden sicher auch die Kollegen, die jetzt in den nächsten Wochen zu allen Rennen ausströmen, wir auch, wir beide sind im Hamburger Stadtpark nächste Woche. Wir werden das natürlich aus verschiedenen Gesichtspunkten beurteilen müssen. Wir hatten gerade ein paar Diskussionen, auch in Bezug auf unsere Triathlon 183, wie weit müssen wir uns auch von Triathlon-Freunden auf ein Triathlon-Medium zurechtstutzen lassen oder wie weit dürfen wir nicht auch mal gesellschaftlich relevante Themen ansprechen? Wir haben das gemacht mit dem Thema Diversität im Triathlon mit der aktuellen Ausgabe 183, aber genauso müssen wir natürlich auch Triathlon-Veranstaltungen, wenn sie stattfinden, irgendwo in einen gesellschaftlichen Kontext einordnen können und wir können da nicht sagen, juhu, wir sind Triathlon-Fanboys und uns ist alles andere außer den Ergebnissen komplett egal.
Ja, ja. Das ist richtig. Ja, wir wollen natürlich immer Triathlon-Fans sein.
Ja.
Also mir geht es jedenfalls so, aber wenn dem halt nicht so ist, dann muss man natürlich auch bei dem bleiben, was da passiert ist und nicht, wie man sich sonst gewünscht hätte. Ja. Aber klar, also wie du gerade auch schon gesagt hast, es gibt natürlich in allen Sportarten, sei es jetzt Triathlon oder alles Mögliche sonst, einfach auch immer Verflechtungen und Verknüpfungen, die zwangsweise entstehen.
Ja.
Und sich damit gar nicht zu beschäftigen, ist ja auch kein angemessener Weg, damit umzugehen. Und da mag es Leute geben, die sich dafür interessieren, da mag es Leute geben, die leben dann nur in einer Welt von Zahlen, denen ist alles andere egal. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ist ja jedem das Seine und deswegen ist ja auch gut, dass da eine Diskussion stattfindet und dass man sehen kann, irgendwie, wie die Bedürfnisse da vorherrschen. Letztendlich hat mich doch aus der ganzen großen Masse eigentlich gefreut, wie die Rückmeldung da war und nicht jetzt irgendwie, da geht es jetzt gar nicht darum inhaltlich bei einem Interview irgendwie, was wer sagt, sondern dass sich einfach mal darum, ich sag jetzt mal, gekümmert wird, das Thema mit der, ja, ich würde schon sagen, Sorgfalt aufzuarbeiten, weil ich habe das ja auch in der Form betreut und das über mehrere Wochen und ich habe sowohl national als auch international mit echt vielen Leuten auch darüber gesprochen und auch mal einen Einblick bekommen, wie das Thema behandelt wird in verschiedenen Verbänden, sei es der DTU, sei es der ITU, mit den Entwicklungsbeauftragten der ITU, worum wird sich gekümmert, Kinder, die betreut werden, in der Karibik und zum Triathlon gebracht werden, Kenianer, die halt nicht nur laufen, sondern als Age-Grouper dann in Pontevedra bei der Age-Grouper WM 2019 an den Start gehen, was auch alles von den Verbänden registriert wird.
Ja.
Und da überhaupt mal zu sehen, wie die Wahrnehmung ist, wie sich mit dem Thema beschäftigt wird, fand ich für mich persönlich sehr faszinierend und finde ich auch in den jetzigen Zeiten wahrscheinlich sogar noch mehr als zuvor schön, dass wir es geschafft haben, dass in der Form auch mal aufzugreifen, vor allem, weil es diese sportliche Verknüpfung halt eben gibt. Also es geht ja nicht darum, dass wir auf einmal über andere Themen berichten, sondern es ist ja Triathlon.
Ja,
und das darf man halt bei der Beurteilung oder bei der Sichtweise auf solche Themen auch immer nicht vergessen.
Ja, also Triathlon ist Teil der Gesellschaft, ist in der Gesellschaft angekommen, ist eine Sportart, von der die allermeisten inzwischen gehört haben, die nicht in abgeschlossenen Sporthallen stattfindet, sondern da, wo die Menschen auch normalerweise hinkommen, auch wenn es momentan eingeschränkt ist. Und jeder Triathlet ist eben auch Mensch und hat ein Sozialleben, hat ein Familienleben und da gibt es durchaus Verknüpfungen und von daher,
und hat eben auch eine Geschichte, also genau so wie man das jetzt hier in dem, ich meine, in der aktuellen Ausgabe ist es halt dann auch ein Stück weit die Geschichte von Maurice Ehen-Lanvo, der da eben sagt, wie er es persönlich in der Entwicklung und jetzt gerade mit allem wahrgenommen hat, dass er eben dann in dem Fall der einzige dunkelhäutige Starter in der Triathlon-Bundesliga ist und wie es für ihn war, schon im Alter von 4 oder 5 Jahren in einem Sport groß zu werden, wo man dann viel, viel später erst merkt, okay, irgendwie allein von der vom Aussehen her und in dem Fall dann eben von der Hautfarbe unterscheidet mich einfach etwas von den anderen, worüber ich 4, 5, 6 Jahre zuvor noch gar nicht drüber nachgedacht habe, weil es für einen selbst erst ab einem gewissen Alter ein Thema ist. Also da hat mir persönlich das auch tatsächlich viel Spaß gemacht, mehrere Gespräche mit ihm darüber zu führen, weil das natürlich ein sehr ernstes Thema auch sein kann, in einem anderen Bezug, halt dann vielleicht nicht in einem sportlichen Bezug, sondern so, wie wir ihn in den letzten Wochen und Monaten eben auch kennenlernen mussten. Aber da dann mal zu erfahren, wie dann eben diese Sichtweise darauf wirklich ist, falls sie im Triathlon in Deutschland noch weniger als international halt eben wenig, selten bis gar nicht gibt.
Ja.
Und das Ganze ist auch eigentlich nur dadurch entstanden, dass es mir so ging, wie ich gerade gesagt hatte. Ich habe irgendwann mal bei einem Ligarennen zugeguckt. Ich glaube, es war auf Rügen, als ich beim 70.3 gestartet bin. Und da habe ich Maurice gesehen. Und ich kannte ihn nicht, ich kannte seinen Namen nicht, ich wusste nicht, für wen er startet. Ich habe nur das Erstligarennen gesehen und mir ist halt eben aufgefallen, dass da ein dunkelhäutiger Triathlet dabei war. Und da hat es auch bei mir dann einmal irgendwie, habe ich dann drüber nachgedacht und in dem Moment gewusst, okay, das ist, nimmst du gerade für dich selbst und da kann man ja manchmal auch gar nichts tun, auch als so besonders war, weil es eben das erste Mal ist, dass gerade auf diesem Niveau ich das gesehen habe. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, das war 2017 oder war es 2018, ich war in beiden Jahren am Start, bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber als wir dann gesagt haben, wir wollen dieses Thema in irgendeiner Form angehen, dann ist mir dieses Erlebnis wieder in den Kopf gekommen und dann habe ich zum ersten Mal tatsächlich versucht zu recherchieren und auch Bekannte und Freunde, die Bundesliga-Starter sind, zu fragen, kennt ihr da jemanden persönlich? Ich habe da noch was im Kopf. Ja. Und so ist die Verbindung überhaupt erst zustande gekommen. Und dann habe ich mich mal irgendwie gemeldet und mal gehört, wie ist dann da der Umgang mit dem Thema? Ist es überhaupt ein Thema? Das kann ja bei jedem auch ganz unterschiedlich sein. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, das war auch mal angemessen, nicht nur der Zeit, sondern auch dem Sport, wie er als solcher vorkommt bei uns in der Gesellschaft und auch innerhalb der Triathlon-Szene, dass man das in der Form aufgreift.
Ja, absolut. Wo wir beim Thema gesellschaftliche Verflechtung des Triathlons sind, es gab ein PR-Stunt, der grandios nach hinten losgegangen ist, und zwar hoffen wir immer noch darauf, dass das Rennen Challenge Daytona mit der PTO-Weltmeisterschaft stattfindet. Und da hat sich der Governor von Florida zu dem Rennen geäußert und hat dem Daytona International Speedway, also der Arena, wo das Ganze stattfindet, gratuliert, dass die Challenge Daytona vom 4. bis 6. Dezember 2020 da stattfinden soll und dass die PTO-Profis insgesamt um $1 Million kämpfen werden. Ja, der Tweet endet mit den Worten Enjoy Florida, damit war es aber nicht gegessen. Es gab viele Resonanzen darauf und die waren zum allergrößten Teil negativ. Wir wissen, in den USA hat man derzeit große Probleme, die Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen, gerade in Florida. Wir wissen, es sind Wahlen und ja, die Resonanzen darauf, die waren also wirklich durchweg hart, kann man fast sagen. Ja, also viele Rücktrittsforderungen, viele.
Oh, echt?
Ja, ja.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, viele Anschuldigungen. Hey, wie kannst du hier über so ein Festival reden? Wir haben hier ein Problem. Die Menschen sind krank. Es wird keine Zuschauer geben bei dem Rennen, weil die alle tot sind. Also bis dahin geht es schon. Und wie könnt ihr es wagen, jetzt solche Dinge hier ins Land zu holen? Also da stoßen dann wirklich ja.
Aber es ist verrückt, wie mal die Wahrnehmung ist, wenn solche Infos halt mal außerhalb der Triathlon-Szene verbreitet werden. Also das finde ich, also wenn da Leute vielleicht auch mit in Kontakt kommen, die sonst sich gar nicht dafür interessieren, weil eben das Sportliche im Vordergrund steht und sie sich sportlich nicht für Triathlon interessieren, aber wenn es eben jetzt um Einreise und sowas geht und um Stattfinden von Veranstaltungen, dass sich da auch eben Leute einschalten, denen es gar nicht um den Sport geht, sondern um die Tatsache der Organisation und allem drumherum. Also es ist natürlich auch schon eine besondere Situation.
Ja, ja, ja. Eine Antwort war vom 18. August, das Startgeld sollte, nein, das Preisgeld sollte nicht 1 Million, sondern $5.6 Millionen sein, weil das zu diesem Datum die Anzahl der positiven Corona-Tests im Land war. Also es ging wirklich hammerhart zur Sache da. Wir sind immer noch gespannt, ob das Rennen stattfinden wird. Ich bin nach wie vor skeptisch, nicht was die lokalen Bedingungen betrifft, sondern überhaupt das ganze Thema Reise. Wir werden es sehen, wir werden es verfolgen. Wir stellen mal den Link zu dem Tweet in die Shownotes und ja, möge sich jeder sein eigenes Bild davon machen. Wie gesagt, ein Medienstunt, der schiefgelaufen ist. Es wurde uns groß auch angekündigt. Hier ist der Tweet und juhu, die Politik steht hinter uns. Aber wenn man da etwas runterscrollt, sieht man, das funktioniert nicht. Was dagegen sehr positiv aufgenommen wurde in Sachen PTO ist, und damit sind wir beim nächsten Thema, ein weiteres Challenge-Rennen, die Challenge Davos am kommenden Wochenende. Das erste richtig, richtig große, toll besetzte Profirennen auf einer längeren Distanz in diesem Jahr. Und die PTO hat da ein bisschen beim Preisgeld mitgesprochen, zur Freude vieler Athleten. Das Ganze ist eine Mitteldistanz, auch wenn sie sich formal erstmal nicht so anhört. 1,9 Kilometer Schwimmen und ein Halbmarathon sind normal. Die Radstrecke ist nur 54 Kilometer lang, aber sie führt von jeder Seite einmal hoch auf den Sentispass. zweimal fast 1000 Höhenmeter, Profi-Radzeiten im Männerfeld im letzten Jahr über 2 Stunden. Also von daher hat es durchaus Mitteldistanzniveau und das Startfeld hat Weltklasseniveau.
Ja, also neben den ganzen Gegebenheiten, du hast ja gerade schon Streckenprofil und so angesprochen, können wir vielleicht einfach mal die Startliste ansatzweise angucken. Also einmal 45 Starter bei den Männern und da sind eben dann, wenn man jetzt mal nur von den Top 3, Top 5 Kandidaten ausgeht, Leute dabei wie Christian Blumfeld, Andreas Böcherer, Maurice Clavel, Magnus Ditlev, der junge Däne, über den wir häufiger schon mal gesprochen haben, der Anfang des Jahres in Dubai auch ziemlich abgeliefert hat, den man meiner Meinung nach auch überhaupt nicht unterschätzen darf, weil der gerade auf dem Rad auch eine ziemliche Rakete ist. Der war letztes Jahr auch am Start, der kennt die Strecke auch, ist aktuell dort noch im Trainingslager, fährt also den Pass rauf und runter und läuft auch auf der Laufstrecke. Der wird, glaube ich, sehr gut vorbereitet sein. Dann Peter Hemmerich, den hatten wir vor ein paar Wochen auch im Podcast mit seiner Einheit der Woche, als er auf der Straße einfach mal im Training unter 31 Minuten als Tempo-Dauerlauf gelaufen ist. Dann Sebastian Kienle, der jetzt in einem eigenen Post, ich glaube heute war es sogar noch geschrieben, hat seine Vorbereitung war natürlich durch die Verletzung weit weg von dem, was man ideal bezeichnen könnte, aber er freut sich natürlich auf das Rennen, will das Beste draus machen und ja, der wird auch gespannt sein letztendlich nach der langen Zeit und dann mit den ganzen Umständen, wie so eine Fitness dann gerade auf so einer besonderen Strecke zu bewerten ist und ja, Sebastian Kienle als so starker Radfahrer, der er ist, der wird da vermutlich auch versuchen, alles rauszuholen, auch an Rad, Abfahrfähigkeiten, die er da hat.
Ja, kleine Randnotiz, Sebastian Kienle, da werden sicher viele Menschen am Wochenende aus dem Profifeld denken, Herr Kienle, warten Sie doch. Ja, da fiel uns ein, das haben wir mal als Serie gebracht. Nissin Knecht damals hat Sebastian Kienle auf dem Rad interviewt, eine sechsteilige Serie, Herr Kienle, warten Sie, und hat Sebastian da einige harte Statements abverlangt. Das Ganze hat stattgefunden im Februar 2014, im Jahr seines Hawaii-Siegs, also davor. Ja. Wir haben das Ganze zum Anlass genommen, jetzt nochmal in dieser Woche alle 6 Teile auf YouTube zu stellen. Ich glaube, der 5. Teil ist heute online gegangen, der 6. dann eben am Mittwoch, so als kleinen Vorgeschmack auf das, was da am Wochenende ansteht.
Ja, es ist teilweise echt faszinierend, wenn man sich nochmal Sachen anguckt oder anhört, die einmal in dem Fall jetzt 6 Jahre her sind und vor allem die, was ja zu dem Zeitpunkt noch niemand wusste, die ein paar Monate passieren, bevor dann der größte Erfolg der Karriere bis zum jetzigen Zeitpunkt geschieht und so die Sichtweise auf verschiedene Dinge und die Perspektive. Es ist manchmal echt interessant, sich bewusst ältere Sachen anzugucken. Ja, in bester Gesellschaft, wenn wir gerade bei Abfahrkünsten sind und bei Radfähigkeiten, ist Sebastian Kienle da mit Ruben Zipunke, der im vergangenen Jahr 3. geworden ist, von dem auch jeder durch seine Ex-Profi-Radfahrer-Vergangenheit Profi-Radfahrer-Vergangenheit weiß, was er nicht nur treten kann, sondern wie er da auch runterfährt. Teilweise, ich glaube, im vergangenen Jahr mit knapp oder sogar mehr als 100 km/h gibt es auch noch Videos von. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man das sieht. Der wird sicherlich nochmal mindestens genauso, wenn nicht mehr, es darauf anlegen, das Feld zu sprengen, Vorsprung rauszuholen. Mittlerweile beim Schwimmen sollte er da eigentlich auch vorne dabei sein. Von daher, dass da die Attacke auf dem Rad kommt, ja, scheint zumindest sehr wahrscheinlich zu sein. Und wenn man dann gerade beim Kreis der Mitfavoriten auch noch ist, sind dann auch noch Leute wie Thomas Steger aus Österreich, der ja auch bekanntermaßen stark Rad fährt, leicht ist, das heißt, den Pass gut hochkommt. Boris Stein aus deutscher Sicht noch, Jan van Berkel. Und unter anderem interessant, neben einigen Kurzdistanzlern, die ihr ja, Mitteldistanzdebüt geben, auch internationale Leute wie zum Beispiel Andrea Salvesberg, aus der Schweiz, bekannter WTS-Starter, der das Ganze wahrscheinlich aus ja, reisetechnischen Gründen und eben auch, weil es keine anderen Kurzdistanzrennen gerade gibt, beziehungsweise Hamburg vor der Tür steht, da ist jetzt vielleicht so ein bisschen unklar, macht er beides? Ich weiß jetzt nicht, ob er auf der Startliste steht oder hat er sich angemeldet, bevor klar war, dass Hamburg stattfindet, aber der scheint sich überlegt zu haben, dann auch eine Mitteldistanz machen zu wollen bei dem starken Feld. Dann mit auf der Startliste noch Joe Skipper, der auch bestens bekannt ist, und um da auch einen Bogen zu spannen, Yannick Schaufler, junger Nachwuchsathlet aus Deutschland, am Wochenende beim Grand Prix in Frankreich 18. geworden, noch 2 Plätze vor Mario Mola. Ja, wo man auch dann gespannt sein kann, wie jemand dann, ich glaube, 22 Jahre ist er jetzt alt, Auch von der Kategorie eher, wenn man das jetzt aufs Radfahren beschränkt, auf jeden Fall Leichtgewicht. Wie da so dann die Vergleiche sind von absoluten Kurzdistanzlern gegen die ja, Mitteldistanz- und Langdistanz-Spezialisten. Also da ist alles wirklich dabei. Und das geht im Frauenfeld zwar nicht in der gleichen Dichte, weil das nicht mal halb so viele Starter sind, sondern 22 stehen noch auf der Liste. Da fehlen aber noch einige, unter anderem auch Daniela Rief. Also so um die 25, ein paar weniger, aber ich habe es gerade schon gesagt. Daniela Rief dabei gegen dann Leute, wie wir haben schon gesagt, Imogen Simmons beispielsweise und aus deutscher Sicht natürlich Laura Philipp. Und dazu kommen unter anderem noch Lena Berlinger aus Deutschland, die zweimal das Rennen schon gewonnen hat. Ja, da waren allerdings diese Athletinnen auch noch nicht am Start. Also ja. Das dürfte vermutlich relativ schwierig werden, da einen Sieg zu wiederholen. Ja, und dann aus deutscher Sicht noch Annalena Pohl dabei, Anne Reischmann dabei, Finella Langridge dabei, die sicherlich auch ums Podium mitreden kann. Und eine große Besonderheit, die so wie ich etwas laufaffineren Leute, die sich eventuell auch die Liste angeguckt haben, haben sich wahrscheinlich gewundert, ob das denn so stimmt oder ob es eine Doppelgängerin gibt. Laura Hottenrott steht auf der Startliste.
Oh, ah.
Und ja, die ist bekannt aus dem Laufsport.
Ja.
Und zwar sehr ambitioniert und sehr schnell. In erster Linie Halbmarathon und Marathon.
Ja.
Ja, und die probiert es jetzt am Wochenende mal im Triathlon.
Tochter von Kuno Hottenrott, der schon mal Bundestrainer der Deutschen Triathlon-Union war, vor ganz, ganz vielen Jahren, und mein Dozent an der Uni Marburg.
Ja. So klein, lange ist, her. So klein lange ist die her. Welt.
Ja.
Ja, also das, die, und da gerade auch jetzt beim Männerstartfeld so viele Deutsche wieder noch am Start sind, da müssen wir jetzt nochmal hier Marc Eggeling, Fabian Eisenlauer, Julian Erhardt, Jonas Hoffmann, Felix Henschel, Maximilian Sasserath, der virtuell auch den Heidelbergman vor einigen Wochen gewonnen hat und auch den richtigen Heidelbergman 2019 gegen Sebastian Kienle. Und da schließt sich nämlich ein Kreis, weil, wenn man die Wettervorhersage fürs Wochenende anguckt.
Ich habe sie vor mir hier.
Ja,
du bist vorbereitet.
Ja,
du hast gesagt, es ist gut, leicht zu sein, weil man den Berg schneller hochkommt, aber selbst unten in Davos bei strömendem Regen werden es nicht mehr als 10 Grad, oben am Berg vielleicht 5 Grad bei eisigem Wind und Regen.
Ja, und dann nassen Straßen und dann stehen Abfahrten auch nochmal unter einem ganz anderen Stern. Und
absolut.
Das war eben auch das, was Sebastian Kienle letztes Jahr nach dem Heidelbergman sagte, das Risiko, was man dann da eingeht. In dem Fall in der Hawaii-Vorbereitung auch die Frage, für was, wenn Hawaii das Ziel ist, dann bremst man wahrscheinlich nochmal deutlich mehr.
Ja.
Maximilian Sasserath hat es letztes Jahr dann eben riskiert und wurde dafür belohnt. Und das ist etwas, was ich mich da jetzt auch gerade so ein bisschen frage. Also vermutlich sind das Bedingungen, wo derjenige belohnt wird, der eben das Risiko eingeht und damit durchkommt. Mhm. Ich frage mich aber, wer bereit ist, das Risiko einzugehen, weil natürlich, wir kommen gleich auch noch auf das erhöhte Preisgeld durch die PTO in Davos zu sprechen. Da kann man schon ein bisschen was absahen, aber ob das letztendlich wert ist, dass man dann irgendwie stürzt oder ja gut, eine Saison verbauen kann man sich damit eher schwierig, weil nicht mehr so viel stattfindet.
Mhm.
Aber das will, glaube ich, niemand.
Sind das Joe Skipper-Bedingungen?
Ja, Joe Skipper, ich Radfahren kann er ja. Und letztendlich wird das Ding ja vermutlich in erster Linie übers Radfahren entschieden. Also sowohl hoch als auch runter. Und letztendlich wäre dann dabei die wenigsten Körner irgendwie verpulvern kann, um da noch schnell zu laufen.
Ja, er hat auch 2% mehr Körperfett als manch anderer im Feld, oder?
Ich weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist eher einer, der vielleicht ein bisschen mehr Muskelmasse hat. Also viel dran ist an dem auch nicht.
Die wärmt auch, ja.
Ja, also das wird auf jeden Fall, für die Athleten ist natürlich, sind es natürlich keine schönen Bedingungen.
Mhm.
Aus Zuschauersicht wird es natürlich spannend, weil so die Karten nochmal neu gemischt werden. Und um da jetzt den nächsten Kreis zu schließen, die PTO hat das Preisgeld insgesamt um $21.000 erhöht. Sprich die Einzelpreisgelder, wenn ich mich nicht täusche, um und bei verdoppelt. Ich glaube sogar ein Stückchen mehr. Und dabei geht es eben nicht darum, dass die Sieger einfach nochmal mehr bekommen, sondern dass ich hatte das damals im Triathlon Talk Podcast mit Thorsten Radde mal angesprochen. Da geht es eben darum, dass Thorsten ja auch derjenige ist, der die Rankings erstellt und auf Tri-Rating auch quasi die Prognosen abgibt für verschiedene Kurse. Nicht nur anhand der Durchschnittsleistung, die von den Athleten gebracht werden, sondern auch aufgrund der Gegebenheiten des Kurses. Mhm. Und dadurch wurden eben quasi Idealzeiten berechnet. Und die Idee dahinter ist, dass man sagt, der beste Athlet auf dieser Distanz in bestmöglicher Verfassung kann auf dem Kurs ungefähr diese Zeit bringen. Zusammengesetzt durch die Einzelsplits und durch die Erfahrung, die man aus den vergangenen Veranstaltungen hat, was die Zeiten angeht. Und da wurden dann eben berechnet, für die Männer, glaube ich, waren es dann 3 Stunden, ich bin mir gar nicht sicher, ist hier gerade abgeschnitten, auf jeden Fall die Differenz, bei den Frauen waren es 3 Stunden 22, bei den Männern 29 Minuten 39 Sekunden mehr. Das müssten ja 3,51 sein. Und das sind quasi dann die Idealzeiten und dieser Abstand zwischen den Idealzeiten von 29 Minuten 39 sorgt dann dafür, dass letztendlich die Zeit der Platzierten, die am nächsten da dran ist, also am nächsten an der Idealzeit, das heißt eben, die Leistung ist höher zu gewichten, auch wenn man langsamer ist. Dann gibt es eben eine Top 20, die gemischt sind aus Männern und Frauen, nicht anhand der Einlaufzeit, weil es ja natürlich vermutlich klar sein wird, dass die Frauen etwas langsamer sein werden als die Männer. Und um da eben fair zu sein und da die Möglichkeit zu geben, das durchzumischen, hat man eben diesen Maßstab vorausgesetzt und hat dann ein gemischtes Top-20-Ranking, wo es dann Bonuspreisgeld gibt, was von Platz 1 $3,000 bis Platz 20 $500 geht. Von Platz 12 bis 20 gibt es dann $500 und von Platz 1 dann jeweils eine Abstufung. Finde ich von einer Art und Weise natürlich spannend, Leistung zu bewerten, weil das eben nochmal ein anderer Ansatz ist. Ne?
Wenn das einer kann, dann ist es Thorsten Radde.
Das ist wahr.
Der Druck ist natürlich jetzt groß.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber dass ich meinen Gedanken gerade einmal nicht verliere, warum ich auch gesagt habe, dass das natürlich miteinander verknüpft ist. Es ist schwer vorherzusagen, welche Bedingungen herrschen, je nachdem, wann man die Prognose abgibt. Aber natürlich werden die Zeiten bei niedrigen Temperaturen und Platzregen und vorher schon nassen Straßen und Pfützen bei Abfahrten ganz anders sein als bei trockenen Straßen, kaum Wind und so weiter. Das könnte natürlich die Schwäche dabei sein. Aber letztendlich kann man natürlich auch sagen, die Bedingungen sind am Renntag für alle gleich. Das heißt, die Abstände sind so oder so größer. Das ist natürlich ein Punkt, über den man irgendwie diskutieren kann. Klar ist natürlich auch, dass es die Einlaufliste von Frauen und Männern in der richtigen Reihenfolge sein wird, nur eben durchmischt. Also da kann von Platz 5 natürlich nicht noch jemand höher springen als der davor Platzierte, weil man natürlich eh schon langsamer ist. Aber eben da ein gemeinsames Ranking zu machen und überhaupt einen Maßstab festzustellen, der die Leistung bewertet und nicht nur die Endzeit, finde ich einfach eine spannende Sache.
Gab es ja immer wieder mal Allgäu-Triathlon zum Beispiel, wo die Frauen einen Vorsprung bekommen haben und es darum ging, wer lief als erster durchs Ziel. Ich glaube, es war Fernduell oder gar nicht mehr so Fernduell zwischen Daniela Rief und Jan Frodeno vor ein paar Jahren. Mir fällt gerade ein, die Berlinale macht es im nächsten Jahr genauso. Ja, da gibt es die beste schauspielerische Leistung und es gibt aber nicht mehr die Kategorie Männer und Frauen, sondern es gibt einfach die beste schauspielerische Leistung und ein Ranking geschlechtsneutral. Wir sind gespannt, wie das aufgeht da. Ne? Und wir sind nicht nur gespannt, sondern wir sind natürlich auch dabei, wenn ein solches Starterfeld antritt. Trimark wird ausführlich berichten aus Davos. Lasst euch überraschen. Wir hoffen, dass es nicht zu nass wird, auch im eigenen Sinne.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin sehr gespannt. Also es wird vermutlich auf der Mitteldistanz international dieses Jahr das einzige Rennen sein, wo wir das sehen werden, vorausgesetzt Daytona findet nicht statt. Wenn Daytona stattfindet, dann wiederholt sich ein ähnliches Szenario wahrscheinlich nochmal im Dezember. Mhm. Aber dazwischen wird das mit der Leistungsdichte wahrscheinlich eher schwierig.
Ja, sehr viele da. Jan Frodeno ist nicht da. es liegt aber nicht daran, dass er gestürzt ist. Er wäre eh nicht angetreten da.
Genau,
das hat es nicht auf der Rennplanung gehabt.
Aber Nick Kästelein wäre gestartet.
Der wäre gestartet und der wird erstmal nicht starten. Den hat es nämlich ein bisschen mehr erwischt. Die beiden sind mit dem Rad unterwegs gewesen und gestürzt. Du weißt weitere Details.
Nö, also Details in dem Sinne auch nicht. Aber
wie es den beiden geht. Jan Frodeno geht's gut.
Geht's besser. Nein, ich weiß natürlich auch nur das, was alle anderen dadurch wissen können, dass sie den Social-Media-Post gesehen haben. Wir haben da jetzt, also weil es auch nicht weiter dramatisch außer nicht weiter nachgefragt, wie da der Gesundheitszustand ist, weil das sehr, sehr unbedenklich insgesamt aussieht. Also wohl in der Kurve einfach hingelegt und im Instagram-Post auch noch gesagt, spaßeshalber, das Krankenhaus da ist so schön, da kommt man nicht drum rum, es mindestens einmal im Jahr zu besuchen. MRT gemacht, offensichtlich nichts Schlimmes gewesen, wieder auf den Beinen bei Nick Kästelein, der hat auch noch kommentiert mit lachenden Smileys, dem geht es also auch nicht irgendwie so, also nichts Bedenkliches, eventuell was gebrochen. Ja, da hört sich's aber so an, dass der damit noch ein bisschen länger zu tun hat. Das ist natürlich ärgerlich, aber ich meine, in der jetzigen Saison, um da die Überleitung zu schaffen, an dem Punkt, an dem feststand, dass es vermutlich keine Rennen geben wird oder keine großen Rennen oder Meisterschaftsrennen, ist das vielleicht noch ein geeigneter Zeitpunkt. Man könnte es auch dazu nutzen, um Kinder zu kriegen.
Ja.
So wie Miranda Carfrey und
Timothy O'Donnell. Ich wollte gerade sagen, Simon, was wolltest du uns verraten hier?
Nee, das nicht, aber Miranda Carfrey ist schwanger und bekommt dann neben der Tim und Rizzy plus Izzy Show dann auch noch Zuwachs im Winter, also Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, haben sie verkündet, gestern oder vorgestern, auch mit einem Video, wo man sehen kann, wie sie das Izzy, die dann 3 Jahre alt geworden ist, erzählen, dass sie eine Schwester bekommt. Und Zitat von Miranda Carfrey war tatsächlich, als dann klar war, dass dieses Jahr nicht mehr viel passieren wird, haben wir überlegt, wie kann man die Zeit am besten nutzen, und sie haben festgestellt, dass es am sinnvollsten wäre, wenn sie halt noch ein Kind bekommen in diesem Zeitraum. Und ja, so kann halt jeder versuchen, irgendwie auf seine Art und Weise das Beste aus der Situation zu machen. Und eben bei Verletzungen, so wie Sebastian Kienle das ja auch hat anklingen lassen, ist es nie gut, gerade wenn man irgendwie im, ich sag mal, Herbst seiner Karriere ist und noch was vorhat, dann wirft einen sowas immer natürlich ein bisschen aus der Bahn. Blöd wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn der Ironman Hawaii stattgefunden hätte und einem das quasi das größte Saisonziel komplett versaut im Zweifelsfall oder im schlimmsten Fall, wenn man sich dann einmal hinlegt. Also aus der sportlichen Perspektive weniger schlimm als wann anders, natürlich nie gut oder nie toll.
Ja. Wir haben über verschiedene Langdistanzen gesprochen, die eventuell noch stattfinden oder auch nicht. In Deutschland findet genau eine einzige statt in diesem Jahr, und zwar am Wochenende beim Knappenmähen in Sachsen. Das ist die erste und einzige deutsche Langdistanz in diesem Jahr. Viele Deutsche suchen aber noch nach Startmöglichkeiten. Sehr viele waren auch gemeldet in Italien. Und da gab es jetzt quasi doppelte Verärgerung. Das Rennen wurde erst um eine Woche verschoben, weil durch
die lokalen Wahlen.
Genau, ja. es gab Kommunalwahlen, die wegen Corona verschoben werden mussten, und auf dem ursprünglich geplanten Renndatum, was auch das Originaldatum gewesen wäre, also das Rennen ist nicht schon aus dem Frühjahr, wie so viele andere, dahin verlegt worden, sondern das war das originale Datum. Wegen der Wahlen wurde es dann um eine Woche nach hinten verschoben, und ich glaube, so gut 3 Wochen später hieß es dann zuerst in der Lokalpresse und dann 3 Tage später auch von Ironman, das Rennen findet nicht statt. Das ärgert viele Leute, die jetzt nochmal die extra Mühe gemacht haben, dann nochmal irgendwie zu gucken, um zu buchen, Urlaub zu verlegen und so weiter. Wobei jeder wusste, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Rennen durchgeführt werden, doch irgendwo nicht bei 100% liegen kann. Es soll aber nächste Woche tatsächlich losgehen in Estland, in Tallinn. Ich kenne auch ein paar Leute, die sich gerade auch Gedanken über die An- und Einreise machen. Also ein gängiger Weg scheint da momentan zu sein, einen Direktflug möglichst aus Deutschland nach Helsinki zu wählen und dann mit dem Schiff rüberzufahren. wir sind sehr gespannt, werden auch darüber natürlich berichten. Das Rennen hat auch ein ausgeschriebenes Profifeld, aber wir wissen noch nicht genau, wer da starten wird.
Ja, also man hat hier und da gesehen, dass da Ambitionen sind zu starten, und eine Voraussetzung, und da weiß ich jetzt nicht, ob das nur für die Profis gilt oder auch für die Age-Grouper, ist, dass ein negativer Corona-Test vorgelegt werden kann. Erst dann kriegt man eine Genehmigung, da zu starten. Das wird wird interessant auf jeden Fall. Einmal, wer letztendlich jetzt auch mit einer vielleicht suboptimalen Vorbereitung sich traut, gerade bei den Profis eine lange Distanz zu machen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt jemand gesagt hat, über 6, 8, 10, 12 Wochen, man bereitet sich spezifisch auf Tag X vor. Das ist ja eher so ein Hin- und Herschieben von einer Woche zur nächsten und ständig umplanen. Also das könnte auch nochmal interessant werden. Und dann natürlich überhaupt, was dann auch später noch stattfinden kann. Wir haben auch gesehen, Ironman 73 Luxemburg, im Oktober gab es nochmal eine Veränderung, was das Schwimmen angeht, wurde in den See verlegt. Das scheint dann auch noch gerade der aktuelle Stand zu sein, dass da eine Genehmigung erteilt wurde und man sich konkret Gedanken um die Umsetzung überhaupt machen darf. Mhm. Scheint also ganz gut auszusehen. Ja, aber die Vergangenheit hat zu oft gezeigt, mit abschließender Sicherheit weiß man es eigentlich erst, wenn morgens der Startschuss ertönt. Von daher bleiben wir mal dran. Es hat sich jetzt oft bewahrheitet, dass wir kurze Zeit, nachdem wir darüber sprechen, dass es stattfinden soll, vermelden, dass etwas nicht durchgeführt werden kann. Also sehen wir einfach mal. Ja. Ich weiß gar nicht, was du bist ja da in der Triathlon-Geschichte einfach, weil du schon so ewig dabei bist. Verwurzelter, wie lange gibt es den Knappenmann schon?
Oh, das kann ich gar nicht sagen.
Das hätte ich jetzt immer, nämlich auch.
Ehrlich gesagt, auch ein Rennen, was so ein bisschen unter unserem Radar natürlich stand, weil wir einfach viele große Rennen hatten mit viel, viel mehr Teilnehmern, mit viel, viel mehr unserer Leser und Hörer und Zuschauer, die da starten. Auch
zu einem gleichen Zeitpunkt, am gleichen Wochenende.
Genau, mit eindrucksvollen Profifeldern. Von daher kann ich das gar nicht genau sagen, welche Historie das Rennen hat. Also der Name ist mir bekannt, schon seit vielen Jahren. Aber
ist mir gerade nur so spontan eingefallen. Also ich weiß, dass es immer so 9 bis 11 Langdistanzen in Deutschland gibt, so pro Jahr.
Ja.
Wechselnd durch die letzten Jahre kam mal Hamburg dazu und so weiter. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Nee, Berlin XL ist immer nur die Mitteldistanz, die zweijährig wechselnd stattfindet.
Ja, auch da gab es schon eine Langdistanz. Mhm. Auch Hannover hat schon eine Langdistanz gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die jährlich durchgeführt wird. Es sind Veranstaltungen gekommen und gegangen. Kulmbach war eins der großen Rennen über viele Jahre.
Deine erste Langdistanz doch auch, oder?
Meine erste Langdistanz war Schwerin.
Genau, meine ich ja.
1995, der Schloss-Triathlon, der dann später irgendwann zur Kurzdistanz Richtung Liga gegangen ist.
Genau. Gibt es ja immer noch die Veranstaltung, nur schon lange nicht mehr als Langdistanz.
Ja, schon lange nicht mehr als Langdistanz. Was sehr schade ist, es war ein wunderbares Rennen, aber es ist lange her. Lange her ist auch eine Geschichte, die uns letzte Woche wieder ereilt hat. Es haben sich ja alle, die sich für Triathlon interessiert haben oder auch es heute tun, mitbekommen, Nina Kraft ist gestorben. Ja, wir haben das Ganze vermeldet letzte Woche, ein Artikel, der weit über 200.000 Zugriffe hat, haben dann noch ein Interview, was 3 Jahre nach dem Tiefpunkt, Höhe und Tiefpunkt, das lag so eng zusammen bei ihrer Karriere entstanden ist, und haben noch einen Nachruf geschrieben. Aber wir müssen das Ganze mal ein bisschen einordnen. Ja? Nina Kraft ist 51 Jahre alt geworden, ist aus ihrer Jugend als Schwimmerin hervorgegangen, hat 1998 ihre erste Langdistanz gemacht in Rot. Ich hatte so in meiner Erinnerung, und die verblasst dann auch so ein bisschen, immer in Erinnerung, dass ich mit ihr geschwommen bin in Rot damals 1998, habe aber heute nochmal die Ergebnisliste angeschaut und es war nicht Nina Kraft, sondern Katja Schumacher. Über beiden schwebt so ein gewisser Makel in der Karriere, da kommen wir gleich zu. Bei ihrer ersten Langdistanz in Rot gleich Sechste geworden, kam so ein bisschen von Kurzstrecken, aber war auf der Langdistanz nicht bekannt, ist in dem Jahr noch als Profi dann auf Hawaii gestartet, 50. geworden und ein Jahr später ging es dann schon weiter, 4. Platz Ironman in Neuseeland, auf Hawaii Platz 16 und dann gab es eine Wettkampfpause 2001, dann Sieg in Südafrika, Sieg in Rot beim letzten Ironman-Rennen in Rot, bevor es dann Challenge wurde und Platz 3 auf Hawaii. Ja, und dann ging es weiter, Siege in Frankfurt. Nee, 2002 hat, glaube ich, nochmal Rot als Ironman stattgefunden. Aber Geschichte spielte sich dann größtenteils auf Hawaii weiter ab. Wie gesagt, Platz 3 im Jahr 2001, Platz 2 2002 und Platz 3 wieder im Jahr 2003. Und jeder sagte, irgendwann wird die das mal gewinnen. Und wenn man Nina Kraft kannte, dann wusste man, die will das auch. Und 2004 war es dann soweit. Nina Kraft lief einige Zeit nach Norman Stator, der das Männerrennen gewonnen hat, auf dem Ali Drive als erste über die Ziellinie und man konnte ihr im Gegensatz zu den Vorjahren keine Freude ansehen. Ja, und irgendwie hatten wir alle ein komisches Gefühl, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Warum freut die sich nicht? Ist es jetzt einfach diese riesengroße Last, weil sie unter einem so hohen Druck stand, dass sie dieses Rennen gewinnen muss, weil es einfach viele ihr zugetraut haben und sie selbst es auch unbedingt wollte. Was ist da schiefgelaufen? Ich hatte die Tage noch Kontakt mit meinem kanadischen Kollegen Kevin McKinnon, der auch nochmal berichtet hat. Er hat sie noch nach der Siegerehrung gesprochen und hat gemerkt, irgendwas ist da komisch. Und die Auflösung kam dann auch sehr, sehr schnell. Ich glaube, heute würde sowas länger dauern. Es gab eine positive Dopingprobe. Ich weiß noch, wie mich der damalige DTU-Präsident angerufen hat. Es gab eine positive Dopingprobe auf Hawaii. Und ich wusste in dem Moment schon, es geht um Lina Kraft. Offiziell war nur, das ging dann auch schnell durch die Medien, es gab eine positive Dopingprobe. Unser akutes Problem war in dem Moment, wir lagen schon auf der Druckmaschine mit der Zeitschrift. Wir haben noch irgendwie das Cover geändert, viel mehr konnten wir nicht eingreifen, weil wir natürlich auch nicht drüber sprechen durften. Da ist sehr vieles sehr unprofessionell gelaufen damals in der DTU, in der Geschäftsstelle und so weiter. Man hat da sehr, sehr viel rausgelernt. Aber es stand eben relativ schnell fest, positive EPO-Probe bei Nina Kraft und ein sofortiges Geständnis. Ja, das war sicher einer der Tiefpunkte des Triathlonsports in Deutschland. Nina Kraft ist dann gesperrt worden von Ironman für 2 Jahre, von der DTU, ich glaube auch erst für 2 Jahre, und das Urteil ist dann revidiert worden, weil es damals, das spricht auch für einen nicht 100% professionellen Umgang mit dem Thema, ein Versäumnis gab, dass irgendeine Regularie nicht ins Vereinsregister eingetragen wurde und die Rechtslage der DTU ist quasi nicht hergegeben hat, dass sie für 2 Jahre gesperrt werden konnte. Und was viele Menschen Nina Kraft aus der Zeit übel genommen haben, sind eigentlich 2 Dinge, wo sie sagen, die hat sie falsch gemacht. Es gab unheimlich viel Druck auf sie danach, offenzulegen, was steckt dahinter, woher kommt das Zeug, was ist das Netzwerk und so weiter. Und sie hat immer diese ganze Schuld auf sich bezogen, hat aber auch irgendwo so zwischen den Zeilen nie einen Hehl rausgemacht, dass ihr Lebensgefährte, der bei uns einen sehr schlechten Ruf hatte, da irgendwo mit involviert war, von dem sie sich auch bald getrennt hatte. Das war so einer, der war auf einmal da und dann hat er sich nur in den Vordergrund gespielt. Ja, also bei jedem Zielfoto ist er auf sie zugestürmt. Man hatte immer nur ihn im Zielfoto, gar nicht mehr sie. Er hat quasi für sie gesprochen und so. Der war ein sehr unangenehmer Kerl. Und da hat sie keinen Hehl rausgemacht, dass der da maßgeblich dran beteiligt war. Und der zweite Fehler, den sie gemacht hat, war, dass sie während ihrer Triathlon-Doping-Sperre Rennen in anderen Sportarten gemacht hat, was ihr viele Leute übel genommen haben. Das hat sie auch gemerkt, diesen Gegenwind, hat sie auch zurückgezogen, hat eine Weile in Brasilien gewohnt und dann in den USA, hat ihre Triathlon-Sperre dann quasi abgesessen und kurz nach Ablauf dieser Sperre uns ein großes Interview gegeben. Damals sind Jens Richter und Sonja Schlottka-Franke zu ihr hingefahren nach Braunschweig und haben sie interviewt und sie war da sehr offen. Das ist auch erschienen bei uns in den letzten Tagen und hat auch nochmal sehr viel Resonanz jetzt bekommen. Da war sie sehr ehrlich, wie sie mit der Situation umgegangen ist. Sie sagte auch, und das ist auch, glaube ich, die Headline über dem Interview, ich war ehrlich und das rechne ich mir hoch an. Sie hat eben nicht wie andere irgendwelche Ausflüchte gesucht in angereichte Wasserflaschen, Zahnpasta und so weiter. Keiner weiß, was an den Geschichten dran ist. Niemand wird es je erfahren, aber sie hat gesagt, ich war das, ich wollte das und ich nehme da alle Schuld auf mich. Ich bin da geständig und das hat aber vielen Leuten wohl nicht gereicht. Ja, also sie ist da bis heute irgendwie vorverurteilt. Sie wollte damals noch ein Buch schreiben, das Ganze nochmal von sich aus aufrollen, das ganze Thema. Wir hatten da auch was vereinbart, dass wir das machen. Auch für uns war das natürlich ein Thema. Auch damals gab es schon die Diskussion, wie könnt ihr dieser Frau das Podium bieten, dass sie sich jetzt nochmal so äußert in dem Interview. Mhm. Mit dem Buch wäre es die gleiche Diskussion geworden. Aber er hat dann selbst irgendwann gesagt, ich habe diese Kraft nicht, ich werde dieses Interview nicht schreiben.
Buch meinst du?
Das Buch nicht schreiben und hat dann ihren Lebensschwerpunkt in die USA verlegt, hat noch, ich glaube, 5 Rennen gewonnen, einmal den Ironman in Brasilien, einmal den in Florida und 3-mal den in Louisville. Und ich habe gestern noch mit Hannes Blaschke getroffen, der ja viele Jahre Reisen zum Ironman Florida durchgeführt hat. Und er sagte, ich werde das nie vergessen, ihre Ansprache auf der Bühne nach ihrem Sieg in Florida 2007, wo sie gesagt hat, hier bin ich, ich habe meine Vorgeschichte, ich stehe dazu, ich habe großen Mist gebaut, aber ich bitte um eine zweite Chance als Mensch. Und da ist eben der Unterschied zwischen den USA und Deutschland, glaube ich, relativ groß. So wie man aus ihrem Umfeld hört, war sie da drüben doch irgendwo dann anerkannter Teil der Triathlon-Community und persönlich rehabilitiert. Und das hat sie in Deutschland nie erreicht.
Ja.
Und jetzt muss man natürlich sagen, ja, sie hat gedopt. Sie hat aber einen anderen Umgang damit als andere. Und Ich glaube, man muss auch so ein bisschen unterscheiden, wie man Menschen da rehabilitiert. Ich habe auch ein großes Problem damit, wenn überführte Ex-Doper in den Sport zurückkehren, gerade dann, wenn es um langjähriges Doping geht und man weiß, da ist eine Person, die hat jahrelang auf anderem Niveau trainieren können als Menschen, die nichts in Sachen Doping unternommen haben, werden dann überführt, werden gesperrt, kommen wieder, aber profitieren, und das ist meine feste Überzeugung, da habe ich auch ja mal mit Stefan Schumacher, der die gleiche Vergangenheit hatte, aber wesentlich ausgeprägt, darüber diskutiert, da waren wir uns nicht einer Meinung. Ich glaube, wer jahrelang mit Medikamenten nachhilft, der profitiert Zeit seines Lebens, seines Sportlerlebens davon. Der hat einfach ein paar Jahre Vorsprung, wo er anderes Training durchführen konnte, sich anders auf ein neues Niveau trainieren konnte als Menschen, die legal unterwegs sind. Von daher habe ich auch so eine gewisse Bauchschmerzen mit der Rehabilitation von Sportlern im Sport, aber bin auch der festen Überzeugung, dass es hinter dem Sportler auch noch einen Menschen gibt. Und
die Diskussion, die auch an vielen Stellen jetzt nicht nur bei diesem Beispiel, sondern sonst immer aufkeimt, ist eben, wie weit kannst du bei so einem Vergehen auch auf den Menschen zurückschließen und auf die Bereitschaft betrügen, andere zu betrügen, mit denen du sonst trainierst, die sonst vielleicht auch deine Trainingspartner sind, deine Freunde, die du damit aber auch halt auch hintergehst wahrscheinlich aus letztendlicher Egoismus, weil du machst das ja für dich, für deinen Erfolg und das ist halt dann die nächste Frage, inwieweit du halt sagen kannst, okay, zweite Chance als Mensch, immer halt nicht im Sport, weil das dann nicht mehr gerecht ist, den anderen gegenüber sich an die Startlinie zu stellen, noch ein paar Jahre später. Und ja, das andere ist dann eben, womit kann man so einen Vertrauensbruch auch und so einen Betrug gleichsetzen auf anderer Ebene bei Menschen, die sowas machen. Die haben sicherlich auch eine zweite Chance verdient, und ich bin da auch voll bei dir. Wenn es darum geht, sollte man jedem die Chance geben, den Fehler wieder gut zu machen und sich auch zu ändern. Nur da liest man, und das habe ich mir halt in den letzten Tagen auch nochmal angeguckt, auch immer wieder, dass gar nicht das Doping als solches das Problem ist, sondern die Geschichte dahinter mit dieser Bereitschaft, etwas zu tun, in dem Fall das zu tun, andere machen dann, das kann man alles nicht gleichsetzen, aber sei es Steuerhinterziehung oder Betrug von einem Partner oder was weiß ich, also es schlägt ja alles in eine ähnliche Kerbe, sage ich jetzt mal. Und da ist dann eben die Frage, wie man damit umgeht, ne?
Ganz schwer.
Ja, total.
Also mein größter Wunsch wäre, wenn Sportler, die sich aktiv dafür entschieden haben, sowas zu tun, und wenn die überführt werden und ihre Sperre bekommen, dass sie selbst zu der Erkenntnis kommen, ich habe in diesem Sport nichts mehr verloren. Ja, also wir wissen alle den unheimlich komplizierten Umgang mit Menschen wie Lisa Hüttaler zum Beispiel. Ja, also die ist ja wirklich nun eine Ikone des Sportbetrugs, muss man ehrlich sagen. Ja, wissentliches Doping und der Versuch, das Labor zu bestechen nachher. Ich frage mich auch, wie die sich das selber antun kann. Die ist ja bis heute auf dem Podium geächtet von ihren Mitstreiterinnen. Ja, da gibt es sicher auch wieder nationale Unterschiede. Also ich glaube, dass es in den USA relativ egal ist, wer Lisa Hüttaler ist. Die wird bejubelt im Ziel und so weiter. In Deutschland braucht die sich, glaube ich, am allerwenigsten blicken lassen. Wie der Umgang der Triathlon-Fans in Österreich da ist, habe ich jetzt persönlich nicht erlebt. Ich habe sie noch mal erlebt beim 73 auf Mallorca, wo sich niemand mit ihr freuen konnte. Ja. Da frage ich mich immer, wieso tun die Menschen sich selbst? Wieso tun sie den Triathlon-Freunden und wieso tun sie dem Sport das an? Ja? Bleibt doch einfach weg und macht was anderes. Ja?
Das ist wahrscheinlich dann einfacher gesagt als getan.
Auf jeden Fall.
Ich meine, es gibt ja letztendlich zwei Möglichkeiten, wenn wir jetzt über diese zweite Chance reden. Nicht als Sportler, sondern dann eben auch als Mensch, was die Akzeptanz angeht, wenn man halt sagt, ich besuche Triathlon-Veranstaltungen nur noch als Zuschauer, weil ich den Sport liebe, aber stelle mich nicht mehr selbst an eine Startlinie, wäre die Sichtweise von vielen sicherlich auch eine andere. Aber du hast eben bei allen Beispielen, sei es jetzt Doping im Triathlon oder eben auch die genannten anderen Sachen, einmal den Typ Mensch, der sagt, das war richtig, richtig scheiße. Sowas mache ich nie wieder.
Ja.
Und du hast den Typ Mensch, der sagt, einmal ist kein Mal. Und wo man dann von ausgehen kann, wenn die Person das einmal macht, dann macht sie auch ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und wenn die Person einmal dopt und dann sagt, ich mache das nie wieder, dann dopt sie auch trotzdem ein zweites. Und so, und das kannst du halt auch von außen nicht auseinanderhalten. Und das Problem ist, weil es halt beides schon gegeben hat, kannst du auch nicht mehr beurteilen, wie du das finden sollst. Ja. Weil du kennst den persönlichen Menschen dahinter nicht. Du kannst den Charakter nicht beurteilen als Fan oder als Beobachter oder als Zuschauer, was davon jetzt wirklich wahr ist. Weil gerade auch im Radsport, da hat es ja dann auch alles gegeben. Und ich glaube, weil da die Differenzierung so schwierig ist, neigt man dann auch dazu zu sagen, so, nein, gar nicht mehr, weil sonst besteht einfach die Gefahr, dass das nochmal passiert und schwierig.
Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen aus dem Umfeld von Nina Kraft und wir sind uns eigentlich alle einig, wie wir sie erlebt haben. Es gibt Dopingtäter und es gibt Dopingopfer. Ich glaube, dass sie beides ist. Ja, also ich glaube schon, dass sie, wie auch ein Stefan Schumacher sagte, es war nicht so, dass man mir den Arm festgehalten hat und die Spritze reingehauen hat. Mhm. Ich wollte das so. Mhm. Ja. Und auch eine Nina Kraft wird, ein Epo-Doping kannst du nicht ohne eigenes Wissen, also das auf keinen Fall. Und sie hat immer gesagt, ich war das, aber sie war das nicht alleine. Und wir haben ihr Umfeld damals beobachtet und da gab es einfach Menschen, die von denen sie irgendwie massiv abhängig war. Das hat man gemerkt. Ja. Und das war eine ungute Konstellation, ja, und mein Bauchgefühl, ich kann es nicht belegen, aber mein Bauchgefühl sagt, sie war auf dem Podium von Hawaii schon dreimal und mein Bauchgefühl sagt, sie war da sauber und dann hat sie nachgeholfen und man hat diesen gewaltigen Unterschied in der Freude, in dem Umgang mit diesem Sieg gegenüber den zweiten und dritten Plätzen im Vorfeld gesehen. Also mein Bauchgefühl sagt, sie hat da wirklich mal über ein paar Monate Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt, und hat es hinterher aber sofort bereut, ja, und mein Bauchgefühl sagt, man muss mit solchen Menschen anders umgehen, als mit welchen, die über Jahre vielleicht unterschwellig was gemacht haben. Also wir wissen von deutschen Profis, die in den USA gelebt haben, dass sie in den entsprechenden Stores ein- und ausgegangen sind. Ja, ich bin mal selber persönlich bezichtigt worden, dass ich einen Athleten gedopt hätte. Ja, ein Profi kam auf mich zu nach seiner Sperre viele, viele Jahre später und sagte, ja, du bist übrigens schuld an meinem Dopingproblem damals. Habe ich gesagt, wieso ich? Ja, also wir kennen uns kaum. Ja, ihr habt damals in eurer Zeitschrift, die damals noch DTU-Verbandsorgan war, ihr habt da eine Beilage von einem Nahrungsmittelversand aus Holland gehabt und weil ihr ja DTU wart, musste ich davon ausgehen, dass das alles sauber und legal ist und dann habe ich mir das einfach da bestellt, ja, einer der besten Profis der Triathlon-Welt damals, und dann hatte ich das Problem, das war verunreinigt, ja, also, da weiß man dann nicht, ob es absurd ist oder dreist oder peinlich oder so, oder ob dieser Mensch das wirklich glaubt. Ich glaube nicht daran, dass er es wirklich glaubt. Aber es gibt halt unterschiedliche Umgang und Nina Kraft war einfach dann nach ihrer Unehrlichkeit ehrlich damit und viele haben sich gewünscht, dass sie noch mehr auspackt, damit man daraus lernt, aber sie hat diese Schuld auf sich genommen und naja, Ende der Geschichte, es ist jetzt 16 Jahre später nach dieser Hawaii-Geschichte, Nina Kraft hatte da zeitlebens mit zu kämpfen und hat am Ende gesagt, dieses Leben ist nicht mehr lebenswürdig und ist am 16. August gestorben, hier in Deutschland wieder, wo sie die letzten Monate verbracht hat. Wir haben viele Jahre keinen Kontakt gehabt. Wir wissen nicht, ob es andere Dinge in ihrem Leben gab, die sie letztendlich zu ihrer eigenen Entscheidung da bewogen haben. Wir wissen, dass es ihr eine Zeit lang nicht gut ging. Das haben wir noch mitbekommen, auch in Florida. Wir wussten aber, dass sie da auch durchaus angenommen war, ein Umfeld hatte und beliebt war in ihrer Art. Und von daher, ja, ist es jetzt schwer zu sagen, sie hat diesen Fehler dann letztendlich viele Jahre später mit dem Leben bezahlt. Dafür sind wir nicht dicht genug dran, aber es ist eben ein sehr, sehr einschneidender Moment in ihrem Leben gewesen. Damals diese Woche zwischen Freud und Leid, ja, zwischen einer nicht wirklichen Freude über einen armen Hawaii-Sieg im festen Wissen, ich habe den nicht verdient. Den Anschein hat sie nach außen immer erweckt und dann eben dem Bekanntwerden ihres Vergehens und der Sperre und allem drum und dran, das hat sie wohl nie verknust. Ja. Also, ja, letztendlich kann das nur wieder ein Mahnmal sein. Was hat Doping eventuell für Spätfolgen? Ja, ich meine, aus dem Radsport hört man das immer wieder, dass da Menschen früh sterben unter ominösesten Umständen und ich glaube, das wird noch eine Diskussion nach sich ziehen, das ganze Thema. Und ich fand bemerkenswert, heute ist in der Welt ein Artikel erschienen, überschrieben und auch unterschrieben mit dem Spruch, der auch auf der Traueranzeige steht, die auch online abrufbar ist. Die Sonne sank, bevor es Abend wurde. Und unsere Kollegin Melanie Haag von der Welt schreibt da, Noch eine kurze Einleitung. Sie starb mit 51 Jahren viel zu früh und aus ungeklärter Ursache, wie es heißt. Ihr Tod aber blieb in der Triathlon-Szene bei Top-Athleten, Veranstaltern und Verbänden weitgehend unerwähnt. Und das ist Teil ihrer Tragödie. Selbstverschuldet ja. Kraftsportlerleben war erfüllt von Erfolgen, bis sie 2004 als erste deutsche Siegerin des Ironman Hawaii gefeiert und kurz danach des Dopings überführt wurde. Ein Eklat durch nichts zu entschuldigen, für den sie gerade stand. Mit dem sie zu kämpfen hatte und für den sie bestraft wurde, weit über die Sperre hinaus, bis zum Schweigen über ihren Tod. Dabei ging hier ein Mensch, der, so scheint es, nicht mehr konnte, der mehr ist als der Eklat aus dem Jahr 2004. Ja.
Ja.
Viel, viel dran an dem Statement und ja, wie gesagt, ich denke mal, dass das Ganze nicht abgeschlossen ist mit einer Beisetzung, die in den nächsten Tagen stattfinden wird, sondern sicher noch lange diskutiert wird und wo man einfach viele Dinge hinterfragen wird, wie unser Umgang mit Menschen sein sollte, die Mist gebaut haben. Ja, und da sind wir in Deutschland in einer Sonderrolle. Bei uns ist das Thema Doping, glaube ich, deutlich intensiver behandelt als woanders. Ich erinnere mich nur dran, ein Lance Armstrong war vor 2 oder 3 Jahren noch Keynote Speaker bei einer Konferenz, die sich nannte Triathlon Business International, groß umjubelt. Würde hier nie stattfinden. Hier würde es dazu führen, dass die Veranstaltung abgesagt werden müsste. Wo ich auch absolut dahinter stände, das ist auch immer so ein Thema, wenn man wirklich, man kann solche Leute nicht für PR nutzen. Ja, das ist für mich ganz klar. Mhm. Ja, aber man muss immer dran denken, dass da auch ein Mensch hintersteckt.
Ja. Ja.
Und auch ich habe heute sicher eine andere Einstellung zum Thema Nina Kraft als damals. Also für mich war das auch ganz schwierig. 2004, Triathlon war irgendwie auch unser Baby, damit klarzukommen, dass dieser Sport nun beschmutzt war.
Ja.
Heute mit einem gewissen Abstand sehe ich da doch vieles ein bisschen anders. Und ja, das ist ein ungeklärtes Problem. Ja, wie gesagt, in Deutschland wird das sehr intensiv beäugt, was auch sehr gut ist, aber man muss es eben auch in Relation setzen, ja, zu anderen Verbrechen außerhalb des Sports. Ja, ob es für manch anderes eine gleiche Ächtung gibt, weiß ich nicht. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Erinnerung, die ich gerade spontan habe, Red Bull Tri Islands. Habe ich mal eine Situation erlebt, da hat mich ein Gespann überholt von 2 Radfahrern. Es war ja damals die Veranstaltung, Schwimmen von Amrum nach Föhr, Radfahren auf Föhr. Und wer schnell genug war und genug Leute hinter sich hatte, der kam auf ein Schnellboot nach Sylt und durfte da laufen. Und mich hat ein Gespann überholt von 2 Leuten, ein großer Radfahrer und eine zierliche Radfahrerin, die 20 Zentimeter hinter ihm gefahren ist, und zwar kilometerlang. Ja? Und auch das ist ein ganz bewusster Sportbetrug, das Ausnutzen einer Situation zum Nachteil von anderen, weil da ging es wirklich drum, letztendlich, sie hätte da nicht sein dürfen, sie wäre wahrscheinlich auch sonst schnell gewesen, sie hätte da nicht sein dürfen, und sie hat jemandem anders die Chance genommen, nach Sylt zu fahren, um da zu laufen. Ja, und das ist auch ein ganz willentlicher Sportbetrug, vielleicht sogar im erzielten Leistungsvorteil.
Wahrscheinlich sogar mehr,
ja. Mehr als ein Doping, ja, weil wenn ich Windschatten fahre, wir wissen alle, wie viel Watt das spart, das muss man mit durch Doping erstmal erreichen, ja. Und auch das ist Sportbetrug, und die Athletin wurde nicht überführt. Die hat danach auch noch Rennen gewonnen. Immer wenn ich die auf der Ergebnisliste gesehen habe, die ist auch für den Radsportverein gestartet, habe ich nur gedacht, du gehörst da nicht hin. Ja, weil du nimmst unseren Sport nicht ernst. Ja, du befolgst unsere Regeln nicht.
Ja. Ja.
Und also soll sich jetzt nicht anhören, dass ich Nina Kraft hier freisprechen möchte. Ja, ich meine, das ist allen klar, die darüber berichtet haben, dass sie einen ganz großen Fehler gemacht hat und betrogen hat und dafür bestraft wurde, zu Recht. Aber wie gesagt, der Umgang heute, auch das hat mich ebenfalls gewundert. Auch aus der DTU kam nichts. Wir haben von einem Veranstalter gehört, ja, wir haben auch sonst abseits des Dopings nicht nur gute Erinnerungen an Nina Kraft, aber es gab relativ wenig Anteilnahme, und das gebührt einfach einer Sportlerin, die über Jahre zur Leistungselite gehörte in Deutschland, auch schon über Jahre vor ihrem Dopingvergehen. Es gehört einfach, dass es zumindest erwähnt wird, und das hat an ganz vielen Stellen nicht stattgefunden, und das gibt mir zu denken.
Ja.
Ja. Ein Thema, was wir heute nicht abschließend behandeln können, wo ich mich aber auf die Diskussion, die es hoffentlich auslösen wird, ja, in gewisser Form freue. Also freue ist vielleicht der falsche Ausdruck in dem Zusammenhang, aber wo ich sie für nötig halte. Und ja, das war ja immer mal so ein Anlass, auch bei uns zu überlegen, wie was ist eigentlich aus Ex-Dopern geworden? Was ist mit denen passiert? Wo findet man die heute? Was machen die heute? Was ist da hängen geblieben? Das Thema werden wir sicher auch nochmal wieder aufgreifen.
Ja.
Ja. Schwieriges Thema.
Total, ja.
Ja. Und wie gesagt, ein Thema, was heute nicht abgeschlossen ist. Ja, wir sind gespannt, was da noch kommt. Ja, also ich glaube auch, dass es nicht nur für uns nicht abgeschlossen ist, sondern dass die Diskussion im Sport darüber weitergeführt wird.
Ja, ich glaube, also zumindest im Triathlon kann ich mir vorstellen, dass auch ein Stück weit so Ratlosigkeit da eine Rolle mitspielt, dass man sich nicht damit beschäftigt hat, erstmal so schnell, weil man einfach nicht wusste, wie ist jetzt der Umgang damit.
Ja.
Weil diese Konstellation hast du halt auch nicht so häufig. Wenn du da keinen Erfahrungswert mit hast, was jetzt zu tun ist und du dir unsicher bist, dann verpasst du vielleicht auch einfach zeitlich den Moment, etwas zu tun, weil du nicht weißt, was und wie es richtig ist. Und dann kommt halt nichts. Und wenn nichts kommt, ist es manchmal dann auch, wie du es gerade gesagt hast, bekommt man es natürlich auch mit. Und es ist auch irgendwie eine Aussage, wodurch das jetzt kommt, ob es eine bewusste Entscheidung ist oder eben so, dass man ja nicht wusste, was jetzt zu tun ist und in welcher Form. Ja, ist natürlich dann die andere Frage. Aber ja, hast du schon recht, sich darüber Gedanken zu machen, schadet auf jeden Fall nicht.
Ja. Wir mussten leider noch einen zweiten Todesfall vermelden, einen Nachruf, den ein Ex-Kamerad geschrieben hat auf Michael Krüger. Nicht zu verwechseln, es gibt zwei Michael Krügers im Triathlon. Der eine ist Coach aus Dänemark, hat auch gerade ein kleines Problem in Sachen Doping, ist als Trainer gesperrt. Eine Geschichte, wo er ist auch die Schuldfrage schwer zu klären. Ja, was betrifft ihn da an persönlicher Schuld? Aber es geht um Michael Krüger, einen Bundeswehrsoldaten, der 17 Mal auf Hawaii gefinisht hat. Da müssten wir mal recherchieren, wie viele Deutsche mehr Finishes haben als Michael Krüger, der jahrelang immer mit der Heeresauswahl der Bundeswehr quasi die Deutschen über den Ali-E-Drive geführt hat, die da die Nationenparade angeführt haben. Im Trikot der Bundeswehr quasi, wie gesagt, 17 Mal, relativ viele Jahre ununterbrochen, sich immer wieder für Hawaii qualifiziert, dort gestartet. Der ist gestorben an ALS, einer Krankheit des Nervensystems, in Triathlon-Kreisen bekannt dadurch, dass Chrissy Wellington mit ihrer Zielrolle auf die Blazeman Foundation aufmerksam gemacht hat.
Von ja, daher Matt Russell auch noch bei jedem großen Langdistanz-Finish.
Genau. Gehört zu manchen, bei manchen Leuten zu einem Ritual im Triathlon-Ziel, Blazeman Foundation zurückzuführen auf John Blaze, der auch später an ALS gestorben ist, aber eben noch auch mit dieser Krankheit noch auf Hawaii gefinisht hat. Und ja, also wird daran erinnert und letztendlich über diese Erinnerung sollen Gelder eingeworben werden für diese Foundation, die sich um die Erforschung der Krankheit kümmern. Und ja, auch da gibt es einen Nachruf auf trimac.de. Ja, jetzt fällt es ein bisschen schwer, von diesen tragischen Ereignissen auf unsere Rubriken zu kommen. Aber die wollen wir euch natürlich auch diese Woche nicht vorenthalten. Wir haben einen Kommentar der Woche, eine Frage der Woche und eine Einheit der Woche.
Genau, fangen wir mal an mit dem Kommentar. Den habe ich jetzt, wo der Sommer hier zumindest im Norden schon wieder zu Ende geht, erst vor ein paar Tagen, nee gar nicht, war gestern was, nach meinem zweiwöchigen Urlaub gesehen. Deswegen kam die Mail rein, als es richtig heiß war. Da heißt es, hallo Frank, hallo Simon, 32 Grad hier in Itzehoe und ich habe gerade meine Bowerman Track Club Pudelmütze bekommen. Danke Simon, dank deiner Infos über Gwen Jorgensen bin ich zum Fan geworden. Ich freue mich auf die heutige Ausgabe. Das war dann die vor 2 Wochen, die du, glaube ich, dann mit Nils gemacht hast, von Carbon und Laktat. Vielen Dank für eure wöchentliche Inspiration, euer Herzblut, Groß Thomas. Ja, so habe ich dann einen Triathleten jetzt zum Läufer gemacht.
großartig.
Nee, aber das ist schön zu hören auf jeden Fall. Also ja. Vom Bowerman Track Club Merch habe ich tatsächlich auch was. Ich habe Spikes mit dem Bowerman Track Club Logo, Mamba 5 von Nike. Das sind eigentlich Hindernis-Spikes, brauche ich nicht. Ist von der Kategorie, die ich mir einfach in den Schrank stelle, mal in die Hand nehme und mich einfach freue, dass sie da sind. Ja. Nee, aber schön zu hören, wenn das Leute nicht nur informativ auch erreicht, sondern die sich da wirklich irgendwie inspiriert fühlen und sich dann über den Podcast hinaus nochmal über irgendwas informieren, sich was anschauen und dann echt so zum Fan werden, dass sie sich schon bei 32 Grad auf den Winter vorbereiten und Pudelmützen kaufen. Ja, das war schön zu lesen.
Kleiner Spoiler, wir haben uns ja sehr gefreut über die große Resonanz auf unsere Carbon-Laktat-Radtrikots. Es sind noch Restgrößen im Shop, aber es sind auch andere Dinge in Vorbereitung. Carbon-Laktat zum Anziehen wird es demnächst noch ein bisschen mehr geben und dazu dann zu späterer Stelle mehr. Ja, die Frage der Woche, wenn man schon einen Experten hat zum Thema Carbon in Schuhen, dann sitzt er hier am Tisch und dazu hat uns eine Frage der Woche erreicht.
Genau, in der Facebook-Gruppe von Carbon und Laktat, wo ja relativ häufig auch immer verschiedene Sachen diskutiert werden, dass es Bezug nimmt auf unseren Carbon-Laufschuh-Test aus der vergangenen Ausgabe, aus der Triathlon 182, wo wir 6 verschiedene Carbon-Schuhe mit 3 unterschiedlichen Probanden verschiedener Leistungsklassen gegeneinander getestet haben. Da schreibt jemand einmal erstmal grob zusammengefasst, dass er der bedankt sich für die spannende und aufwendig recherchierte Analyse zu den Carbon-Laufschuhen. Findet es erfreulich, dass wir auch klare Aussagen bezüglich der Performance-Nachteile gezogen haben und davon nicht zurückscheuen. Jetzt fragt er für sich selbst, wie sich denn die Carbon-Schuhe auf hügeligen und bergigen Strecken, Straße und oder Trail auswirken. Er macht bald, hoffentlich, schreibt er in Klammern, einen langen Marathon mit 1500 Höhenmetern und fragt, ob sich die Investition lohnt. Er geht davon aus, dass die Vorteile geringer ausfallen beziehungsweise Schuhe mit normaler Bauweise sogar zu bevorzugen sind. Da greifen halt viele verschiedene Dinge ineinander über. Ich habe auch in der Antwort in der Gruppe auch nochmal gesagt, wir haben ja noch die Idee, mal dazu, zu dem Test und zu dem aktuellen Stand und den Modellen, die es gibt, nochmal einen eigenen Podcast zu machen, eben weil die Ergebnisse, die reinen Laborergebnisse das eine sind, dann die Interpretation zu dem Gefühl des Testers, der eben eine individuelle Leistungsfähigkeit und einen individuellen Laufstil hat, auch ein anderer ist, als dann irgendwie Person 2 und 3, in dem Fall jetzt von uns 3 getesteten Personen, die wir im Magazin hatten. Und dann eben auch zu der Bauweise, also warum es unter Umständen begründbar ist, dass für Person X Carbon-Laufschuh so und so besser ist als für den anderen, entweder am Laufstil oder an den Geschwindigkeiten. Um das nochmal so, detailliert aufzudröseln, hatten wir nochmal überlegt, das ausführlicher zu machen, weil das ist tatsächlich relativ spannend und ist dann auch erklärbar, warum zum Beispiel bei unserem Test alle 3 Tester den, ich sag mal, schlechtesten Schuh hatten, aber die Testsieger bei den 3 Leuten andere waren. Also da lassen sich schon einige Dinge verallgemeinern. Mhm. Und zu der konkreten Frage, das kann ich jetzt einmal schon sagen, wir hatten vor, einen zweiten Test zu machen, aus den Gründen Unterschiede beim Untergrund auch nochmal mit diesen Schuhen zu testen. Einmal, weil es das in der Form noch gar nicht gab und wir hatten ein, ich weiß nicht, wie teuer es war, 30.000 Euro Gerät mit von einer mobilen Spiro hier liegen und es ist letztendlich daran gescheitert, dass einmal es so geschüttet hat, dass die Bahnen nass waren und bei mehreren Testtagen müssen die Bedingungen wenigstens halbwegs standardisiert sein und beim zweiten Testtag habe ich mir irgendwie mit irgendeinem schlechten Essen den Magen verdorben, konnte es nicht durchführen und beim dritten Testtag habe ich es dann, obwohl ich noch nicht wieder so fit war, es probiert und dann ging es mir nach dem ersten Durchgang so schlecht, dass wir abgebrochen haben. Dann musste das Testgerät leider zurück. Also unser Bestreben war in einem zweiten Teil mit den Schuhen die Laborergebnisse nochmal draußen auf der Bahn oder auch sogar noch auf Asphalt oder Gehwegen zu validieren oder zu gucken, wo sind da die Unterschiede, wodurch lässt sich das begründen. Weil ich eben auch denke, dass man da nochmal differenzieren muss. Trotzdem ist natürlich die Aussage, wenn man alle Bedingungen gleich hält, schon eine deutliche, wenn man eben sieht, was dabei rauskommt. Also es kommt echt nicht von ungefähr. Und zu der Frage mit Höhenmeter hoch und runter und Untergründen, ich würde sagen prinzipiell, alle Carbon-Schuhe, die eben nach dem Prinzip funktionieren, dass sie eine eine Carbonplatte verbaut haben, sei es jetzt eine eher gerade oder eine eher kurvige oder S-förmige, in Kombination mit einer hohen Mittelsohle, die sehr weich ist, funktionieren immer besser auf härteren Untergründen. Also einfach, weil sich das Laufgefühl bei einigen Modellen auch noch schwammiger anfühlt, wenn der Untergrund zusätzlich weich ist, man dann so diesen Rebound, sag ich jetzt mal, anders spürt als auf der Straße beispielsweise. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel mit dem neuen Alphafly auf der Bahn, weil die Bahn ja auch so weich ist, überhaupt nicht zurechtkomme, das auf der Straße sich aber ganz anders anfühlt. Das habe ich vor 2 Wochen mal ausprobiert, das erste Mal richtig bei zügigem Tempo. Und das ist in der Form echt interessant. Und was Bergauflaufen angeht, wenn es wirklich Bergauf-Passagen sind auf der Straße, spürt man da ganz klare Unterschiede. Einfach weil die Position von der Carbonplatte in der Sohle eine andere ist. Also einmal gibt es dann die Möglichkeit, die Form der Carbonplatte ist eine andere oder eben die Menge an Schaumstoff, die einmal unterhalb der Platte verbaut wird, dann oberhalb der Platte und die Kombination aus beidem. Da merkt man halt schon, dass sich das nicht gleich anfühlt, wenn man auf der Straße dann irgendwie einen Anstieg hochläuft. Und ganz extrem habe ich das gemerkt beim Saucony Endorphin Pro, der bergauf wirklich nochmal irgendwie einen höheren Federeffekt, sage ich jetzt mal, hat als die anderen Schuhe, was einfach ich habe das Ding nicht aufgeschnitten, kenne das nur von Fotos und so weiter, aber darauf zurückführe, wie letztendlich diese Kombination aus Beschaffenheit der Platte, Position der Platte und des Schaumstoffs ist. Und also das merkt man schon. Deshalb würde ich sagen, wenn es bergauf geht auf der Straße, bringen die Schuhe auf jeden Fall was. Immer auf der Straße. Wenn ein Großteil der Strecke irgendwie auf weichen Wegen stattfindet, sollte man vielleicht gucken, dass wenn man Carbon-Schuhe nimmt, was ich auch prinzipiell erstmal empfehlen würde, wenn man es vorher ausprobiert hat, nicht Modelle nimmt, die sich sowieso schon sehr weich oder sehr schwammig laufen, weil die einmal bei Untergrund wechseln, so wie auch in Kurven, dann eben schwammig anfühlen und auch sehr instabil wirken. Aber wenn man da welche hat, die nicht ganz so weich sind, also die Vaporfly-Modelle zum Beispiel funktionieren auf der Straße wunderbar, die würde ich aber niemals auf Waldwegen anziehen, dann muss man damit natürlich auch vielleicht, wenn man welche hat, so ein paar Erfahrungswerte sammeln. Wenn es jetzt darum geht, eventuell zu investieren und einen Schuh zu kaufen, würde ich auf jeden Fall prinzipiell erstmal dazu raten, weil es einfach die Erfahrung zeigt, gerade in also ich habe ja beide Tests gemacht, einmal zu einem Trainingsschuh und auch einmal zu einem direkten Wettkampfschuh, den Adidas Takumi Zen, ist jetzt schon ein bisschen her, aber man hat schon gesehen, dass auf jeden Fall die Technologie als solche, egal wie ausgeprägt sie ist oder wie sie umgesetzt wird von Hersteller zu Hersteller, überwiegend, man kann eigentlich sagen, fast immer funktioniert. Wir wollen es nicht zu weit aufmachen, weil dann, wir machen vielleicht einen eigenen Podcast, weil natürlich auch die Diskussion ist, man wird schneller, ja, aber die Verletzungsraten, wenn man die anguckt, sowohl bei ambitionierten Triathleten als auch bei Läufern und auch dann natürlich bei Age-Groupern, geht halt dann noch teilweise hoch, weil man zu einer Bewegung gezwungen wird, die man gar nicht vermeiden kann. Die Schuhe sind ja sehr steif, nicht flexibel, wenn man das dann eben übertreibt und sich auch nicht rantastet, dass man dann eben auch Probleme bekommt und verletzt ist. Deswegen würde ich natürlich sagen, das ist jetzt sehr unbefriedigend, aber sowas vorher auszuprobieren ist natürlich immer wünschenswert. Die sind jetzt überall ausverkauft, Geschäfte haben sie teilweise gar nicht. Da dann auf gut Glück was zu bestellen, dann muss man ja froh sein mittlerweile, wenn man überhaupt was bekommt, obwohl man sie vorher nicht anprobiert hat. Also meine Erfahrungen und auch die Testerfahrungen, die wir gemacht haben, zeigen Schuhe, die immer gut funktionieren, zwar nicht die besten waren, aber überall bei allen Leuten gut funktioniert haben, sind die Vaporfly-Modelle und ist der Saucony Endorphin Pro. Also das kann man so auf jeden Fall festhalten. Damit scheint man wenig verkehrt machen zu können und gerade bei dem Saucony aus eigener Erfahrung muss ich sagen, der ist zwar weich und angenehm, läuft sich aber nicht schwammig. Das ist eine Kombination, die ich auf jeden Fall dann sehr empfehlen kann und eventuell ist damit geholfen, auch wenn man ihn gerade jetzt aktuell nicht bestellen kann.
Ja, jetzt mal so zur Einschätzung. Es ging ja jetzt sehr viel, sehr schnell in Sachen Laufschuh-Evolution und ich frage jetzt für einen Freund, wenn man jetzt nicht jetzt einen Wettkampf vor sich hat, sondern erst nächstes Jahr im Sommer, lohnt es sich den Schuh, wenn man jetzt nur einmal viel Geld ausgeben will, jetzt zu kaufen und mal ein bisschen auszuprobieren und im Sommer zu tragen? Die halten ja auch alle nicht ewig. Oder wartet dieser Freund lieber bis zum Frühsommer, weil dann schon wieder die nächste Generation von Schuhen da ist.
Also ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil einmal tatsächlich ist das Klagen auf hohem Niveau, welche Generation das ist, wenn man beide Schuhe hat. Erstmal geht es ja für viele darum, überhaupt an einen Schuh zu kommen, weil die so schnell ausverkauft sind. Das heißt, wenn man einen kriegen kann, gerade von den Top-Modellen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall schon mal die Investition wagen. Ich kann mir nicht vorstellen, gerade weil ja jetzt durch die Regeln seit letztem Jahr von der World Athletics nochmal ein Riegel vorgeschoben wurde, was mehrere Platten angeht oder die Höhe nochmal mehr auf die Spitze zu treiben, da gibt es ja jetzt halt Regulation. Glaube ich nicht, dass jetzt nochmal so bahnbrechend was passieren kann. Also beim Alphafly sieht man ja schon, das Upper ist deutlich steifer, anderes Material. Diese Aussparung in der Mitte und diese Luftpolster vorne drin sind nochmal neu, dass man vielleicht mit solchen Elementen versucht, das nochmal zu verstärken, kann ich mir zwar vorstellen, aber die Sprünge von den Schuhen, die es jetzt schon gibt und auch teilweise ja schon in der zweiten oder dritten Generation zu vorherigen Wettkampfschuhen sind einfach so groß, dass ich glaube, da geht es dann irgendwann wirklich nur noch um kleine Differenzen. Ich glaube, viel wichtiger und was auch unser Test gezeigt hat, ist eben, dass man für sich schaut, welcher der beste Schuh ist, weil eben das, man deutlich sieht, es ist individuell. Und das ist natürlich das gleiche Dilemma, weil dazu müsste man die Möglichkeit haben, alle Schuhe auszuprobieren und eigentlich nicht nur auszuprobieren, sondern es zu messen. Weil was wir eben festgestellt haben, ist, ein Schuh kann sich gut anfühlen vom Gefühl her, ist aber nicht besonders ökonomisch, weil deine eigene Sauerstoffaufnahme oder Abgabe kannst du ja schwer schätzen, wenn du gerade läufst. Du hast natürlich eine empfundene Anstrengung, aber die ist ungefähr dann gleich bei einer gleichen Geschwindigkeit.
Das wird das Geschäftsmodell der Zukunft. Neo-Testschwimmen kennen wir alle. Man kann auch hier mit den Kollegen von Highsize auf die Bahn gehen und alle Helme und Einteiler durchtesten. Und demnächst gibt es wahrscheinlich die großen Laufschuh-Tests.
Ja, so ohne Spaß. Das ist ja jetzt wirklich, das ist ja wirklich insofern sinnvoll, als dass man nicht sagen kann, man kennt das ja nur vom Testlaufen. Man probiert einen Laufschuh an, läuft damit einmal hin und her und sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja. Das bringt dir halt gar nichts, weil der ist dann vielleicht bequem. Das heißt aber nicht, dass er schnell ist. Und wir reden jetzt wirklich von Performance-Schuhen. Und da wird das Thema halt auch erst so richtig interessant, ne?
Ja.
Und also deswegen glaube ich schon, wenn man die Möglichkeit hat, daran zu kommen und es erstmal zu probieren, dann das machen. Wenn es gar nicht geht, würde ich aber trotzdem raten, kaufen, weil es funktioniert einfach. Also ja. Das ist dann, und wenn man halt beim Testlaufen merkt, man kommt damit gar nicht klar oder es tut irgendwas weh, natürlich sollte man nicht sofort rausgehen und 30 Kilometer all out laufen, dann kann man sich immer noch umentscheiden. Die Schuhe wird man auch relativ einfach für viel Geld wieder los, weil sie eben so knapp sind. Also das kommt auch noch dazu und ist vielleicht ganz gut. Allerdings, wenn man weiß, man will den Hauptwettkampf erst in einem Jahr damit machen, sollte man nicht zu viel damit laufen, weil das ist halt das Schwierige an den Dingern, je nach Größe und Untergrund und Gewicht halten sie halt auch nur 200 bis 300 Kilometer.
Ja. Ja. Gut, werde ich dem Freund sagen.
Mehr, gut. Ja, mehr dann und in aller Ausführlichkeit. Wir überlegen uns nochmal wie und wann, dann demnächst ich in einem eigenen Podcast.
Freue mich sehr drauf. Ne? Zum Abschluss haben wir noch eine Einheit der Woche. Die kommt heute mal nicht von Simon, sondern von mir. Kleiner Disclaimer, ich bin Mitglied der Triabolos in Hamburg. Das ist also mein Verein. Ich habe da den Startpass. Ich habe, glaube ich, war einmal bei einer Jahreshauptversammlung, habe sonst nie irgendwas davon wahrgenommen, habe auch nie mein Begrüßungspaket abgeholt und so. Aber ich bin Mitglied in diesem Verein. Das ist nicht der Verein, der überall sein Logo auf die Straßen sprüht und es ist auch nicht der Verein mit einem Totenkopf-Logo, sondern der Verein mit dem Triabolus-Logo, was links und rechts so ein Hörnchen hat, weil da der Teufel drin steckt. Und ja, der erste Buchstabe ist eben dieses T mit diesem Ausleger dran. Und dieses T als Vereinslogo haben zwei Vereinskollegen nachgefahren. Und zwar Sandra Schirmer und Michael Lorenz, die sind am vergangenen Samstag um 7.30 Uhr gestartet und haben dieses T nicht auf den Asphalt gebrannt, sondern auf Strava. Ja, und ich drehe mal gerade hier meinen Monitor, Simon sieht es vor mir, es ist sehr gut gelungen. Dieses T hat einen Linienumfang von 563,11 Kilometern, die beiden in einer Bewegungszeit von 22 Stunden und 42 Minuten abgefahren sind. Sie sind gestartet am Samstag um 7.30 Uhr. Der Michael hat die Strecke entworfen, nachdem die beiden sich das irgendwie spontan ein paar Tage vorher beim Rollentraining überlegt haben. Sie haben nicht sonderlich dafür trainiert, aber sie haben gesagt, wir fahren mal einfach unser Vereinslogo, sind am Samstag um 7.30 Uhr gestartet. Das hatte die Bewandtnis, dass um dieses T im Norden Deutschlands hinzukriegen, muss man diverse Gewässer überqueren und das manchmal auch mit Fähren. Und die mussten sich genau überlegen, wann starten wir, damit wir nicht irgendwo mitten in der Nacht 8 Stunden auf die Fähre warten müssen, sondern kommen überall vernünftig durch. Ja. Ja, insgesamt waren sie ein bisschen länger unterwegs, 37 Stunden insgesamt die verstrichene Zeit, aber wie gesagt, dieses T 563 Kilometer lang, von heute auf morgen geplant, aus dem Training herausgefahren. Sie haben sich nicht sonderlich darauf vorbereitet, haben auch nur einen Satz Kleidung mitgenommen, eben was so die Wetterprognose für so ein ganzes Wochenende hergegeben hat. Mantel und Flickzeug hatten sie natürlich dabei, haben sie aber nicht gebraucht. Und ja, sind eben dann am Sonntag Nachmittag angekommen wieder in Hamburg. Von Hamburg ging es erstmal raus Richtung Norden, 2 Querungen über den Nordostseekanal, wieder zurück Richtung Hamburg, ein Abstecher bei Simon vorbei in Lübeck, Richtung Schwerin und dann ging es runter in den Süden, in die Lüneburger Heide, so einen kleinen Abstecher nach Osten, um eben den die Stütze des T da unten zu fahren. Und ich finde, man kann das gut erkennen. Es ist
ja voll
sehr gut gelungen und ja, hat den beiden sehr viel Spaß gemacht. Das Ganze ist jetzt auch in unserer Vereinsdatenbank als Radstrecke verzeichnet. Ja, also die Triabolos haben da so eine Datenbank von tollen Radstrecken in der Umgebung, in Zeiten, wo man eben nicht in großen Pulks fahren kann, wo jeder mal sich selber was runterladen kann. Dieses T ist da auch drin. Ich habe jetzt noch kein Wochenende mehr rausgesucht, um das nachzumachen. Aber ich habe die Androhung von den beiden bekommen. Nach dem Triabolos-Logo muss doch das Triathlon-Logo auch fahrbar sein und da muss ich dann mitmachen.
Ja, dann frohes Schaffen im Training. Ja, wahrhaftig GPS-Kunst, also gerade mit der Distanz, das ist schon dann nicht einmal irgendwie um Block und noch 3 Straßen weiter, das ist schon echt krass. Also ich frage mich immer, wie bitter das ist, wenn zwischendurch was schief geht und man bei 312 Kilometer dann merkt, das wird nichts mehr und ja, keine Ahnung. Vielleicht hat man ja auch trotzdem Spaß gehabt bei der Tour.
Ja, es sieht zumindest so aus. Gute Laune haben sie gehabt. Es gab unterwegs das eine oder andere Eis. Und wir verlinken die Route und den Track natürlich, die Strava-Aktivität in unseren Shownotes. Und wer möchte, kann sie gerne nachfahren, sollte aber Licht ans Fahrrad bauen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, sehr schön.
In diesem Sinne bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob du die Einheit der letzten Woche mitbekommen hast mit diesem massiven Hyrox-Block in der Mitte.
Nee.
Da muss ich nochmal nachtragen. Die Einheit war erst nicht öffentlich. Ist es inzwischen aber auf Strava, dass wir das nochmal in die Shownotes der letzten Woche reinstellen. Jetzt, wie gesagt, das Triabolos-T. Ich bin sehr gespannt, was ihr uns zur nächsten Woche anliefern werdet. Und wenn ihr es nicht anliefern werdet, Simon wird es finden.
Den St. Pauli-Totenkopf.
Genau. Ja, also, das war's für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann über die Erfahrung der Challenge Davos. Nicht wir beiden, sondern die beiden Kollegen, die dann da waren. Und ja, bei allem, was jetzt ansteht, passt weiter auf euch auf. Der eine oder andere hat jetzt ja tatsächlich die Aussicht, in den nächsten Tagen oder Wochen noch einen Triathlon zu machen. Viel Spaß dabei, viel Erfolg und alles Gute.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Simon. Ich gehe jetzt weiter Geburtstagsfeiern. Dir überlasse ich den Schnitt.
Dir viel Spaß. Dankeschön. Bis dann. Ciao.
Ciao.